Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hooked on Topic Nummer 134, bei der ich mich sehr freue, den Thomas Goik wieder zurück im Büro begrüßen zu dürfen. Unsere erste gemeinsame Aufnahme, seit du jetzt aus dem Urlaub heute zurückgekommen bist. Hallo Tom.
Es freut mich auch sehr, dass wir die noch schaffen, weil der nächste reguläre Podcast, da bist du ja dann im Urlaub.
Ja.
Und sonst hätten wir uns hier gar nicht mehr außer im Livestream gesprochen.
Können wir einmal kurz ein bisschen Zweier-Content zwischenschieben.
Genau.
Bevor wir dann im Podcast danach wahrscheinlich wieder zusammen am Start sein werden.
Und auch da dann, damit ihr es hier schon mal gehört habt, am Dienstag und nicht am Montag.
Ich meine, die Alternative ist halt, dass wir gleichzeitig Urlaub machen und man gar nichts mehr bekommt, dafür aber auch weniger Zeit hat, wo man
also
nicht beide bekommt.
Ich würde immer noch gerne eine Folge Hooked FM ja, in Gang bringen, wo nur Leo und David dabei sind. Wirklich wir gar nicht.
Ja,
ich recherchiere Sachen, ich gebe denen dann einen Zettel und es liegt dann an ihnen.
Es gibt ein zentrales Problem in der Sache. Da dürften wir nicht Urlaub haben, weil einer von uns müsste hier sein für die
Technik.
Ansonsten,
Urlaub geht
also es wird nichts brennen, weil es würde einfach nichts passieren, bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, wie es bei David ist mittlerweile, aber mit unseren Gerätschaften würde der, glaube ich, auch jetzt nicht.
Weiß ich auch nicht.
Ich habe ja selbst Probleme hier mit dem Audio.
Ach, das hat doch alle getragen.
Ja, ja, aber wie lange hat das gedauert, bis das mal alles geklappt hat? Hooked on Topic, es soll nicht um technische Probleme gehen, sondern wir wollen.
Ja, doch, so ein bisschen geht es um technische Probleme.
Es geht auch um technische Probleme.
Ja.
Aber es sollte eigentlich nicht um die gehen, denn wir sprechen über die Current-Gen-Konsolen. Current-Gen ist ja mittlerweile PlayStation 5 und Xbox Series und uns ist aufgefallen, dass wir zu diesen beiden Konsolen noch gar kein Fazit hier gezogen haben. Fazit ist vielleicht das falsche Wort, weil Fazit einen Abschluss irgendwie andeutet und das ist natürlich kein Abschluss. Wir werden noch viele, viele Jahre mit diesen Konsolen wahrscheinlich verbringen.
Ein Zwischenfazit.
Es ist fast schon ein Ersteindruck noch, aber das ist zu wenig. Also ein erstes Fazit wollen wir abgeben zu PlayStation 5 und Xbox Series X und ja auch ein bisschen Xbox Series S, weil wir die hier im Büro immer mal wieder austesten konnten im Vergleich zu der normalen Xbox Series X. Und wir wollen uns da jetzt auch nicht auf ein einziges Thema fokussieren. Wir werden jetzt nicht einfach eine Liste von Exklusivtiteln durchgehen. Das würde bei einer dieser Konsolen auch sehr schnell gehen und würde nicht podcastfüllend sein. Sondern wir wollen halt ein ganz offenes, allgemeines Gespräch einfach darüber führen und über unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit diesen Plattformen, lieber Tom. Ich finde, wir sollten erst noch mal kurz einen kurzen Überblick geben über diese beiden Konsolen, denn beide erschienen ja 2020
genau.
Ist das Wort, ist die Zahl, die ich suche. Die
Im Xbox, besten Jahr aller Zeiten erschienen diese beiden Konsolen.
Wir konnten sie alle gut gebrauchen. Also ich meine, ein gutes Jahr, wenn man zu Hause eingesperrt war, um eine neue Konsole zu
wenn man,
kriegen.
Wenn man sie dann bekommen hat. Aber wir hatten Glück.
Wir hatten
tatsächlich überhaupt
Glück.
Kein Problem.
Nee, genau, wir hatten einfach bestellt, als man das konnte.
Danach haben wir dann mitbekommen, fällt anderen Leuten schwierig.
Ja, hatten wir ja Glück gehabt, ohne es zu merken.
Ja, genau.
Die Xbox erschien am 10. November, die PlayStation erschien am 19. November, zumindest in Europa. Ich weiß gar nicht, war das eigentlich auch so, dass sie so leicht.
Die PlayStation 5 erschien schon eine Woche vorher.
Am 12., genau.
Genau, in anderen Regionen, Amerika und
das
so.
War ein bisschen seltsam. Beide für den gleichen Preis, nämlich 500 Euro damals in der Premium-Variante. Mittlerweile ist es nicht mehr der gleiche Preis, denn mittlerweile kostet die PlayStation 5 ja offiziell 550 Euro. Beziehungsweise, da man nur ein Bundle-Modell kriegt, mit Horizon momentan, kostet sie sogar über 600 Euro. Beziehungsweise, es kommt auch ein bisschen darauf an, ob die Shops, wo ihr einkaufen geht, diese Preiserhebung bereits implementiert haben. Das kann ich mal kurz gucken. Ist das mittlerweile passiert bei Amazon?
Bei Amazon kostet es, glaube ich, noch das gleiche wie vorher.
Ich glaube auch.
Also zumindest das, was dort angeboten wird. Die reguläre Konsole ohne Spiel gibt es ja nur von Zweitanbietern, soweit ich weiß, oder Drittanbietern. Und ich weiß jetzt nicht, wie es anderswo ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist in lokalen Elektromärkten oder so, wie du dort inzwischen an diese Konsolen kommst. Von dem, was ich online gesehen habe, ist es inzwischen wohl relativ easy, an eine Series X zu kommen. Aber PlayStation 5 ist leichter, aber immer noch. Du musst schon ein bisschen gucken.
Also tatsächlich, soweit ich das hier sehen kann, gibt es die gerade wieder gar nicht mehr auf der
Gar nicht.
Auf Amazon. Also okay. Auch das Listing, was ich vorher hatte, ne, dieses Bundle mit Horizon Forbidden West. Das,
wofür man sich anmeldet?
Das finde ich gerade gar nicht mehr.
Okay,
vielleicht ist es einfach nur versteckt. Doch, hier ist es auf Einladung erhältlich, 560 €. Das hat immer noch den gleichen Preis.
Ja. Und ich meine, wir wollen ja auch noch eigentlich eine fürs Büro.
Genau, wir haben halt immer, wenn wir haben nur eine PS4 Pro hier, wir haben noch nicht mal eine Digital PS5. Das heißt immer, wenn wir mal ein PS5-Spiel zeigen, dann weichen wir entweder halt auf die oftmals vorhandene PS4-Version aus. Mhm. Da kann man dann aber den Spielfortschritt nicht übernehmen, den wir vorher selbst auf PS5 hatte. Oder wir schleppen halt diese gigantische PlayStation-Konsole durch die Gegend, was beides nicht ideal ist. Deswegen wollten wir uns da nochmal darum kümmern, dass wir, wenn möglich, auch eine PS5 hier bekommen.
Smart Delivery ist halt noch ein Thema. Aber ja, ich finde gut, dass du die Releases nochmal gesagt hast. Ich habe mir auch nochmal parallel die von den vorherigen Konsolen rausgeschrieben. Denn die Xbox One ist am 22. November 2013 gelauncht und die PS4 am 29. November 2013, also super ähnlich zu dem. Und dann 7 Jahre hat es gedauert, bis wir die nächsten Konsolen bekamen. Davon kann man jetzt auch ausgehen, dass das bei den neuen Konsolen auch so sein wird, im Zweifel sogar noch länger dauert, bis jetzt die nächsten kommen sozusagen. Aber es ist schon, ich glaube, ein Gefühl, dass wir uns wahrscheinlich beide teilen und vielleicht geht es euch da draußen ähnlich, falls ihr dann im Besitz seid einer dieser Konsolen, ist, dass es sich noch nicht so richtig, also für mich persönlich fühlt es sich noch nicht so richtig nach einer neuen Konsolengeneration an. Nicht so sehr, wie es das beim letzten Mal tat, auch wenn ich gucke, was für Spiele 2015 erschienen sind, was jetzt die Parallele wäre zu jetzt 2022. Was aber, glaube ich, auch unter anderem daran liegt, dass der Unterschied, allein der visuelle Unterschied, der grafische, technische Unterschied zwischen 360 und Xbox One oder PS3 und PS4 noch mal größer war als von PS4 zu PS5, zumindest was die bisherigen Spiele angeht.
Es scheint sehr bisher eine Generation zu sein, die halt auf Spielbarkeit ausgerichtet ist und weniger auf pure Grafikleistung. Mhm. Das heißt, du hast einen Auflösungssprung mit regelmäßigeren 4K-Modi und auch nativen 4K-Modi. Aber ich glaube, das wird vielen so gehen. Das ist, wenn du sowieso Spiel in, weiß ich nicht, 1440p sonst spielst oder sonstigen zwischen dynamischen Auflösungen, ist dann der Sprung zu nativen 4K auch nicht mehr so gigantisch. Es sei denn, du hast, kommst du auch bis auf den TVs und deinen Monitor an und wie nah du dran sitzt.
Das ist halt
meine Erfahrung, wenn ich auf meinen PC, auf meinen Fernseher.
Also bei mir halt auch absolut. Ich muss sehr nah rangehen an meinen Fernseher, um den Unterschied zu merken zwischen 1440p und vollem 4K. Nah sitze ich einfach nicht an meinem Fernseher dran.
Was ich jetzt nicht gemerkt habe, ist, dass dann irgendwann, ich glaube, es war dieses Jahr erst, hat die Xbox ein Update bekommen, wodurch das Dashboard nicht mehr nur in 1080p dargestellt wird. Mhm. Denn deren Dashboard gab, also alles, was nicht Spiel war, war einfach 1080p, egal was dein Setting in dem Dashboard, in den Settings halt war. Und das haben sie endlich geupdatet, weil das ist mir tatsächlich aufgefallen.
Das merkt man, ja.
Dass das ganze Interface immer ein bisschen verwaschen war. Das hat mich dann tatsächlich gefreut. Aber genau, das ist halt ein Sprung, den es gibt, der aber vielleicht nicht so mega doll auffällt. Aber was natürlich auffällt, ist dann der Sprung der Framerate. Wenn ich auf der Xbox Series spiele oder auf der PlayStation 5 spiele, dann spiele ich eigentlich, wenn ich überlege, immer in 60 Frames. Also mir fallen sehr wenige Spiele ein, die nicht mit 60 Frames liefen.
Ich muss auch gerade überlegen.
Was ist denn mit Ratchet & Clank? Hatte das hat doch bestimmt auch einen Modus zumindest gehabt.
Das Spiel
hat
60 FPS.
Ich glaube auch, ja. Und das ist, finde ich, das ist ein optisch nicht so sofort auffallender Unterschied, aber ich glaube, das ist ein so großer spielerischer Unterschied, dass der die reine Grafikleistung fast wieder wettmacht. Weil immer, wenn ich jetzt auf der Konsole wieder ein 30 FPS-Spiel spiele, fühle ich mich vor den Kopf gestoßen. Und ich hätte da nicht weit davon entfernt sein können, von dieser Einstellung. Ne? Meine Frage an dich, ist das 30 oder 60 Frames, war fast wöchentlich hier, weil ich irgendwas aufgenommen habe und mir das nicht wirklich erkannt habe. Im Vergleich dazu habe ich jetzt gerade einmal dieses Disney Animal Crossing, Dreamlight Valley heißt es, angeworfen, was ja ganz okay sein soll. Aber das läuft aus irgendeinem Grund auf der Series X nur mit 30 Frames. Auf der PS5 läuft es wohl mit 60, habe ich zumindest okay. gelesen, weiß ich, ob das stimmt. Vielleicht ist es also einfach ein Bug, keine Ahnung. Aber das wirkt kaputt. Also das ist es natürlich nicht. Ich müsste das auch nur einen Tag lang spielen und dann würde es mir wieder nicht auffallen. Aber wie sehr man sich an diese 60 Frames in der Sekunde gewöhnt, wenn es das Einzige ist, was du spielst, mhm. über Wochen und Monate verteilt. Und wie sehr dich dann 30 FPS vor den Kopf stoßen, das finde ich echt krass und beeindruckend.
Ich finde es sehr schön, dass wir da so ein bisschen hingehen. Auch im Sinne von, jetzt ist nicht einfach alles 60 FPS und basta, sondern ja. dass du einfach Optionen bekommst. Also, dass das so ein Standard wurde in den letzten Jahren, teilweise ja auch schon in der vorherigen Spielgeneration, zumindest so ein bisschen wegen PS4 Pro und Xbox One X, da haben wir das ja auch schon gesehen bei diesen geupdateten Konsolen. Aber jetzt ist es in so gut wie jedem großen Release drin, dass ich mir aussuchen kann, ob ich das jetzt in voller Auflösung und 30 FPS haben will oder vielleicht ein bisschen visuelle Opfer tätige und dann kriege ich die 60 FPS oder sogar zwischen
ja, das ist
Frame Rates für Variable Bildschirme oder sowas. Und das ist schon ziemlich cool. Das mag ich total. Auch diese was da parallel mit dazugehört, finde ich, ist der andere große Vorteil dieser neuen Konsolen, nämlich der Speicher und die Geschwindigkeit, dass Ladezeit so kurz ist. Das fällt mir persönlich dann auch sehr auf, wenn ich zurückgehe ja. zu alten Spielen, was ich ja zum Beispiel bei den Fighting Game Streams ab und zu gemacht habe, wenn ich dann merke, wie lange Tekken 7 einfach lädt für seine Matches auf der PS4 Pro und sowas. Und da denkst du dir dann so, ja, wenn jetzt das neue Tekken kommt, irgendwann dann mal, da wird das nicht mehr so sein,
ja.
hoffentlich. Und da freue ich mich dann halt sehr drüber. Auch bei, ne, wir hatten ja direkt zum Launch so Sachen wie Demon's Souls oder so, wo du dir dein Level ausgewählt hast und dann warst du da.
Ja.
Es kommt im Effekt eine Schwarzblende.
Das ist eine unglaubliche Quality-of-Life-Änderung. Das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe ja im Podcast und im Review drüber geredet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Soul Hackers 2.
Ja, das finde ich sehr lustig.
Weil das muss ich hier nochmal erwähnen. Soul Hackers 2 hat im Kern eigentlich gar keine großen Ladezeiten, manchmal ein oder zwei Sekunden. Aber standardmäßig gibt es eine Option in dem Optionsmenü, die lautet Tipps und du kannst die Tipps halt an oder aus oder auf manuell stellen. Und ich dachte mir so, ja klar, zeig mir Tipps an, I don't care. Aber wenn du die an hast, die Tipps, dann verlängert sich jeder Ladebildschirm einfach auf einmal, start ganz immer um 10 Sekunden. Um fest 10 ja. Sekunden verlängert sich jeder Ladebildschirm, weil die quasi sagen, hier ist ein Tipp, den du lesen können sollst. Und es gibt halt eine Menge fucking Ladebildschirme in Soul Hackers 2. Und das ist mir halt, das hat meinen Spielgenuss wirklich stark beeinflusst. Ich habe es trotzdem sehr gemocht, aber es hat trotzdem echt einen Eindruck hinterlassen, weil ich halt auf PS5 gespielt habe. Ich dachte ja. so, das erlebe ich so nicht mehr. Mhm. Und dann war es tatsächlich der Trick, ja, man muss die Tipps ausmachen und plötzlich gibt es in diesem Spiel fast keine Ladezeiten mehr. Und ich glaube, ich hätte dieses Spiel in wirklich, also ohne Übertreibung, bestimmt 5-6 Stunden weniger durchspielen können. Wenn ich habe 50 Stunden gespielt, wenn ich überlege, ein Zehntel mit Ladezeiten verbracht, wenn jede Ladezeit so 10 bis 15 Sekunden gedauert hat und du machst ständig was, das wirkt auf mich gar nicht so unrealistisch.
Ja, das ist verrückt. Aber ich finde da tatsächlich die Entwicklung der Konsolen oder der Spielegeschichte über die verschiedenen Konsolen verteilt total lustig, was Ladezeiten anbelangt.
Wirklich.
Weil ich mir so Sachen angucke wie eine Super Nintendo und so Cartridges, gab es keine Ladezeiten. Mhm. War alles einfach sofort drin im Speicher. Und dann bist du zur PlayStation übergegangen und hattest halt so lustige Sachen wie, hier ist jetzt Final Fantasy VI, das Super Nintendo-Spiel auf der ersten PlayStation. Mhm. Und was macht es? Es führt Ladezeiten ein zwischen Kämpfen. Mhm. Und du kämpfst ja sehr viel. Das heißt, du verbringst einen signifikanten Teil deiner Spielerfahrung damit zu warten, weil es da jetzt neue Übergangsanimationen gibt und neue Ladezeiten.
Was heißt denn in diesem Fall Ladezeit?
Es bleibt ein bisschen schwarz. Du hast diese Übergangsanimation und dann bleibt es ein bisschen schwarz und dann kommt der eigentliche Kampf.
Okay.
Und im SNES-Teil ist es halt, der Random Encounter wird aktiviert, zipp, kommt dieses komische Geräusch und dann bist du drin im
Kampf. Wie sein soll.
Genau, so ein bisschen wie es sein soll. Und das ist halt krass. Und deswegen finde ich das so interessant, weil du keine gerade Linie ziehen kannst von, oh ja, wir haben bei langen Ladezeiten angefangen und dann wurden sie immer kürzer. Weil ich finde, zuletzt wurden sie länger.
Beziehungsweise es ist so. Das wurde ein größeres Problem.
Genau, es ist halt so hin und her gegangen. Auf der PS2 gibt es viele Spiele, die laden echt schnell.
Ja.
Tekken Tag Tournament oder sowas braucht 4 Sekunden, um einen Kampf zu laden. Tekken 7 auf der aktuellen, also auf der PlayStation 4, braucht fast eine Minute absolut. Manchmal, also, um ein Ding zu laden. Und das ist schon krass.
Wenn ich an sowas wie Forza Horizon denke oder auch die Assassin's Creed. Diese
initiale
Creed,
Ladezeit.
Da dauert es am Anfang schon ewig, irgendwas zu machen. Und GTA 5. Das ist ja das, worauf die sich dann irgendwann die AAA-Entwickler scheinbar fokussiert haben, dass sie gesagt haben, wir kriegen die Ladezeit nicht weg, wir bauen eine extreme Ladezeit am Anfang ein und dann versuchen wir unsere Welten so zu bauen, dass möglichst selten geladen wird. Und genau, und wenn, dann halt dauert es wieder länger, aber dass es halt möglichst selten passiert. Was, und dann gab es einmal Ghost of Tsushima auf der PS4, was einfach Hexenwerk war.
Stimmt, Ghost of Tsushima haben wir uns richtig gewundert, ne, dass das so gut lief. Ja. Aber was wollte ich denn sagen? Genau, das hat dann halt auch einen Einfluss darauf, dieses Streaming, was ja sowieso stattfindet die ganze Zeit in Videospielen schon immer. Und das beeinflusst halt, wie schnell du dich bewegen kannst durch die Welt. Ne? Bei Spider-Man ist es ja so ein Thema, du kannst nicht schneller schwingen im Spider-Man auf der PS4, weil es nicht schneller die Welt laden kann. Ja. Und das finde ich halt auch irgendwo krass, dass das dann das Game Design beeinflusst, logischerweise. Mhm. Die Technik hat dann Einfluss zu. Und ich finde, wir haben jetzt noch relativ wenig Spiele, zumindest fallen mir jetzt nicht viele Beispiele ein, wo ich so aktiv sehe, ja, okay, jetzt haben wir diese neue Ladetechnologie, hier ist jetzt das Spiel, das mir zeigt,
absolut,
was damit auch spielerisch geht. Ja. Ne, Ratchet & Clank hat so ein bisschen was gemacht, aber so
es war
richtig
auch,
viel passiert da auch nicht.
Ist komplett PR für mich. Also für mich ganz persönlich, das Einzige, was das ja macht, ist, die so Portale sind Realtime und wir können in Realtime da schnell hin und her wechseln. Aber das passiert ja in der Regel, wenn ich überlege, ich habe sie schon wieder nicht durchgespielt, aber ich erinnere mich an Sequenzen, wo es in der Regel in geskripteten Sequenzen passierte. Mhm. Und da ist es ja für mich egal, ob es in Realtime passiert oder nicht. Mhm. Das heißt, diese Sequenz könnte einfach wie in Last of Us 1 dann flüssig zu einem vorgerenderten wechseln und es würde für mich als Spieler null Unterschied machen. Ja. Aber es ist halt in Realtime, das heißt, es ist für sie in der Entwicklung ein echter Fortschritt, aber für mich als Spieler halt nicht. Und das erwarte ich ja. Genau diese Sache, die du erwähnst, diese schnellere Springen. Deswegen war ich so traurig und traurig ist so viel gesagt, aber ich war ein bisschen enttäuscht darüber, dass sowas wie Forza Horizon 5 Cross-Gen war, dass sowas wie Spider-Man Miles Morales Cross-Gen ist glaube ich, okay, weil das ist so ein Add-on-Charakter, hat es noch. Mhm. Wie ist es bei Spider-Man 2? Das ist exklusiv, oder?
Das ist PS5,
ja. Aber bei Forza,
Wolverine auch.
Aber bei Forza war ich da echt ein bisschen traurig drüber, weil das ist auch so ein Spiel, wo ich mir denke, das hat garantiert bestimmte Limitationen, die aus dem Streamen der Welt sich ergeben.
Deswegen haben wir immer noch keinen Turbo-Knopf, Robin.
Deswegen daran kann man nicht boosten, ja. Aber es gibt ja auch diese Gran Turismo Proto-Autos, weißt du, die, also in Gran Turismo, wo man dann irgendwie mal 450 fahren kann, weil sie sich so ein Fake-Auto ausdenken.
Ja.
Das kann es ja auch da geben. Ich meine, ich fahre jetzt auch schon 420 oder sowas in Forza, aber ich bin mir sehr sicher, diese Entwickler, die sehr viel kreativer sind als ich, könnten noch ganz wilde Sachen mit so einer offenen Welt und diesen Autos machen und können das bisher nicht machen. Man hat ja zum Beispiel auch noch echt ordentliches Pop-In, auch auf der Series X in Forza. Ich bin überzeugt davon, dass wenn du dieses Spiel von Grund auf für ein Next-Gen-Konsole entwickeln könntest, könntest du auch dieses Problem beheben und hier gibt es dann irgendetwas, warum das nicht möglich ist, weil die Engine halt mit dieser Limitation gebaut ist. Das sind so Sachen, wo ich denke, da haben wir als Spieler vielleicht nicht ganz die Fantasie zu, uns jetzt all die Möglichkeit einfallen zu lassen, wie ein Spiel davon profitieren könnte. Durch diesen extremen Hang zum Cross-Gen gerade haben wir aber auch nicht wirklich die Möglichkeit, es zu sehen. Also es zu erleben und überrascht zu werden. Und das finde ich gerade so schade. Ich bin total heiß darauf, endlich die Next-Gen-exklusiven First-Party-Titel zu sehen, die von Grund auf nur für die Next-Gen-Konsolen entwickelt wurden und die dann gesagt haben, okay, wir haben jetzt eine SSD und das verändert, also wir haben so oft Entwickler darüber reden hören, wie Festplatten und Streaming sie ja auch zurückhalten und wie sie bestimmte Sachen deshalb nur auf bestimmte Art entwickeln können, dass ich total überzeugt davon bin, dass da viel mehr möglich ist. Was genau, kann ich nicht sagen, aber ich würde einfach gern sehen, was sie einfallen lassen.
Ja, also allein dieses World-Hopping, ich glaube, da kannst du theoretisch noch viel mitmachen, wenn einfach bestimmte Sachen sich die ganze Zeit im Speicher schon befinden oder sehr schnell reingeladen werden können. Aber genau, das technische Know-how ist dann auch nicht so sehr vorhanden, dass ich da allzu viel rumspekulieren möchte. Aber schon sowas, ne? Ich denke an Wipeout und wie toll dieses Spiel schon auf der PS4 und eigentlich schon auf der PS3 aussah und wie schnell es sich bewegt hat und was damit theoretisch noch möglich wäre. Die Reihe ist zwar tot, aber beziehungsweise der Entwickler ist tot, die Reihe könnte noch weitergehen, aber bei einem F-Zero bin ich dann halt auch sofort und denke mir dann so, ah, schade, dass Nintendo da nicht ganz so mitmacht. Aber ja, die Spiele sind halt das eine. Wie findest du denn die Geräte selbst? Also hat sich da der Eindruck geändert? Weil wir haben ja zum Release der Konsolen unsere Reviews gemacht, wo wir auch schon drüber geredet haben, jeweils eine Stunde, und waren da von beiden angetan. Ich weiß, dass du ja nicht so der Fan bist von dem Design der PlayStation 5 und auch von der Handhabung. Bei dir liegt sie ja, ne?
Bei mir liegt sie,
genau. Bei mir steht sie die ganze Zeit. Ich habe sie auch mal zwischendrin liegen gehabt, aber habe sie dann wieder hingestellt, weil das halt eine komische Konstruktion ist. Aber das ist halt so, hat sich da irgendwas verändert vom
Es wurde eher negativer mit der Zeit, weil einfach das Erlebnis, das ist halt natürlich auch ein paar spezielle Herausforderungen, die wir da mit der Konsole haben, weil ich muss ab und zu mal ein HDMI-Kabel zum Beispiel wechseln, wenn ich irgendwas aufnehme. Also ich habe es normalerweise direkt im Fernseher drin, damit ich HDR, 4K, alles ganz normal habe, ohne Probleme. Wenn ich was aufnehmen will über die PlayStation, dann stecke ich es um und dann lasse ich es über einen PC halt gehen. Muss halt dafür an das HDMI-Kabel dran. Du guckst gerade so nachdenklich.
Ja, weil ich mir dann, ich gucke nachdenklich, weil ich sofort anfange zu überlegen, wie ich das mache, ohne dass ich an die PS5 muss.
Weil,
also, dass ich nicht ans PS5-Kabel muss, sondern höchstens mal ans TV-Kabel.
Ja, ich schätze, man könnte natürlich mit HDMI-Splittern und sowas arbeiten, aber ich möchte halt aber zu Hause auch jetzt nicht noch mehr Kram eigentlich, noch mehr Kabelarsch da haben. Deswegen bin ich da eigentlich happy mit und es passiert ja auch jetzt nicht täglich, deswegen ist es fein, aber wenn es halt passiert, dann ist es immer ein Krampf, weil jede kleine Bewegung diesen Fuß verschieben lässt. Diese PlayStation liegt halt und hat einen Plastikfuß, den du da drunter klemmen musst, aber so ganz billig klemmst du diesen Plastikfuß an die Plastikhülle dran und es ist dann nicht fest, es kann einfach sich bewegen und wenn ich halt die Konsole bewege, bewegt sich auch der Plastikfuß und dann ist das wieder nicht richtig dran und das ist alles ein bisschen nervig, aber das ist für mich voll okay. Was mich tatsächlich stört ist, dass die PlayStation bei mir die Konsole ist, die nicht einfach funktioniert. Wir sind ja bei diesen Luxusgeräten in so einer Preisregion auch, wo ich finde, eines der Sachen, die ich davon erwarte, ist, it just works. Ne? Also ich mach's an und es ist einfach die perfekte Erfahrung, die ich haben will und die ist einfach da, Punkt. Das ist erneut, glaube ich, sehr, sehr subjektiv. Es wird viele geben, Leute, denen es umgekehrt sein wird. Aber bei mir ist es so, dass das bei der Xbox größtenteils der Fall ist, so dass da, was ich in Hardware-seitig und wenn ich den Controller habe, ist eigentlich alles so, wie ich das gewohnt bin und auch haben möchte. Bei der PlayStation ist fast immer irgendwas. Bei der PlayStation ist es gerne mal so, dass sie dann einfach sehr heiß wird oder auch alles da drum sehr heiß wird. Also die pumpt einfach Wärme ins Zimmer. Das ist unfassbar. Das habe ich halt vor allem gemerkt, als jetzt gerade das Wetter ein bisschen krasser war. Da konnte ich ich habe aktiv aufgehört, PlayStation 5 zu spielen in dem Zimmer, weil es den Raum so sehr aufgeheizt hat. Und das hast du wirklich gemerkt. Du bist an dem Fernsehschrank vorbeigelaufen und an einer Stelle dachte ich so, wow, was ist denn hier? Weil du wirklich an so einem heißen Schwall Luft vorbeiläufst, wenn du an der PlayStation
vorbeiliefst. Hat sie genug Platz?
Sie steht nicht frei, sie ist in einem Fach, aber das ist ein großes Fach und sie stößt nirgendwo direkt an Holz an. Besonders da, wo die Ventilatorenlöcher sind, wie man es richtig heil nennen sollte, da habe ich sie auch möglichst weit weg von der Wand gemacht. Also sie hat mehr Platz als alle vorherigen Geräte in der Vergangenheit in meinen Schränken.
Das finde ich klingt nur wirklich nach Fehler.
Ja, es wirkt halt nicht so.
Ich kann es bei mir nicht nachvollziehen. Bei mir steht sie aber auch frei neben dem Fernseher. Sie steht einfach und da ist jetzt gar keine Wand links oder rechts oder sonst irgendwo. Und sowas wie Hitze oder Lautstärke oder sowas habe ich bei der PS5. Außer ich lege eine Disc ein, dann wird sie mega laut. Weil das Disc-Laufwerk ist wirklich, geht ganz schön ab. Aber sowas ist mir bisher zumindest nicht aufgefallen. Meine Probleme bei der PS5 liegen woanders. Wobei ich ja aber bei der Xbox zustimmen muss, da hatte ich bisher, also das Quick Resume am Anfang, das hat softwareseitig so ein bisschen Probleme gemacht. Ich weiß nicht, wie es damit inzwischen aussieht, aber das ist mir aufgefallen. Oder ich habe so Kleinigkeiten, zu denen wir vielleicht noch kommen, aber jetzt nichts Großes. Wieder mit Controller, was ja immer noch mit AAA-Batterien funktioniert. Ne? Man kann sich einen Akku holen, aber ich benutze immer noch Batterien, die ich auch auflade.
Ja, same.
Aber die halten dann eben auch eine Weile. So.
Ja.
Und da habe ich dann keine großen Probleme. Und die Konsole selbst hat auch noch keine großen Probleme gemacht.
Ich glaube, der PlayStation ist ein bisschen zufallsbasiert, weil du unterschiedliche Lüfter haben kannst. Da gibt es die Lüfterlotterie. Und am Anfang waren es zwei unterschiedliche. Mittlerweile können es auch mehr sein, weil ja immer Revisionen es gibt bei den Konsolen. Aber einer der Lüfter, mit der Wärme, weiß ich, ob es was damit zu tun hat, aber ich rede da vor allem über die Lautstärke. Einer der Lüfter ist einfach lauter als der andere. Und ich habe offensichtlich diesen Lüfter, der dann nach einer Weile auch ein bisschen lauter wurde. Wie gesagt, es ist jetzt nicht, also die Konsole ist nicht dreckig, die Konsole steht jetzt auch nicht direkt an der Wand und so. Da habe ich schon überall auch selbst nachgeschaut. Das ist einfach so ein bisschen, ja, die ist jetzt halt so. Da muss ich halt mit leben. Was dann gemeinsam mit dem nicht so tollen Feeling, das die Konsole selbst von mir gibt, von dem Aussehen und wie sie sich anfühlt, wenn ich sie anfasse, ja, gibt dem halt nicht dieses Luxusproduktgefühl, das ich da gerne hätte. Das ist nur hardware-seitig. Aber für mich ist das mit Abstand größte Problem bei der PlayStation der Controller. Weil das war, also der ist einerseits finde ich der größte Erfolg und anderes ist das größte Problem, weil ich glaube, der PlayStation 5 Controller ist der erste Controller mit einem so einem Feature, mit so einem Verkaufsfeature, wo das Verkaufsfeature tatsächlich cool ist und wirklich das Spielverhalten verändert hat. Weil das ist ja total, ne, das gibt's ja ständig. Also der Share-Button vielleicht ausgenommen, weil der Share-Button war auch sehr wichtig, aber ich denke das so vor allen Dingen an sowas wie HD Rumble. Oder halt an Six Axis. Das sind ja alles so Sachen, da denkst du dir, ja, cool, okay, was macht man damit? Ah, nichts. Okay, das vergesse ich einfach, das existiert.
Man macht schon Sachen damit bei Six Axis, aber.
Sure, aber du wolltest es nicht.
Bis auf vielleicht, wobei ich weiß gar nicht, wie viele Spieler es gemacht haben, aber
Gyro-Aiming. Das gab es, glaube ich, da noch nicht so oft tatsächlich. Es gibt jetzt auch Last of Us zum Beispiel, hat Gyro-Aiming.
Aber das war, also da ist Splatoon bei mir so drin, als das Spiel, das mir gezeigt hat, hey, Gyro-Aim ist tatsächlich ja, cool.
Ja, das stimmt. Aber das da wurde damals dafür leider nie genutzt und ich finde jetzt die Trigger und die Vibration im PlayStation 5 Controller ist das erste Mal, dass eines dieser hier ist so ein Alleinstellungsmerkmal, Merkmaleversprechen tatsächlich einlöst, was es verspricht. Und was ich nicht nach 6 Monaten, 12 Monaten Benutzung vergessen habe, so wie, oder aktiv ignoriere, sondern wo ich sage, ich glaube, dieses Spiel spiele ich lieber auf der PlayStation wegen dem Controller. Weil das Zielen, weil das Schießen, weil das Fahren sich anders anfühlt. Und mir ein zusätzliches Level von Immersion gibt. Und das finde ich ist echt eine richtig tolle Leistung. Also erstmal würdest du, wie erlebst du das?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde das eigentlich auch cool, diese Features, dieses okay, wir können hier wirklich Widerstände entstehen lassen, wo du vielleicht nicht damit rechnen würdest. Aber es kommt total aufs Spiel an. Wenn das zu oft benutzt wird oder zu übertrieben benutzt wird oder sowas, mag ich das gar nicht, weil da tun mir die Finger von weh, wenn dieser komische Widerstand bei den Triggern da reinkommt. Ja. Returnal konnte ich in dieser Standard Version, das mochte ich gar nicht, dieses zweigeteilte Schießen damit.
Also das heißt, zwei unterschiedliche Feuermodi hat
es. Genau, quasi, je nachdem, ob ich ganz durchdrücke ganz oder nur so ein bisschen. Das mochte ich dann nicht, aber so kleine Sachen, wenn man irgendwie den Regen trippeln fühlt oder sowas, sure. Ja. Ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, meine Immersion wird gesteigert, weil wenn es regnet, fühle ich ja auch den Regen nicht an meinen Fingern. Das ist für mich jetzt nicht immersiv, ich finde es dann einfach nur nett, sodass es jetzt bei mir keine Spielentscheidung auf diese Konsole schieben würde, aufgrund des Controllers. Aber ja, ich finde cool, dass sie da mal was Neues gemacht haben. Also, und dass es funktioniert und dass es auch scheinbar ja von relativ vielen Entwicklern genutzt wird.
Bei mir ist das, ich glaube, tatsächlich das Immersionssteigende habe ich tatsächlich gemerkt bei dem Call of Duty-Spiel, wo das Spiel zu spielen tatsächlich einfach ein bisschen schwieriger wurde, aber das mir aktiv dabei geholfen hat, das Spiel mehr zu genießen, weil halt eine Waffe abzufeuern schwieriger wurde. Und zwar unterschiedlich, je nachdem, was für eine Waffe du abgefeuert hast und wie schwer die war. Wenn du mit L2 zielst du ja, auf Überkimme und Korm. Und je nachdem, wie schwer die Waffe ist, geht das leichter oder schwerer. Das heißt, wenn du mit einer Pistole zielst und L2 drückst, ist es im Grunde einfach wie auf den vorherigen Konsolen. Wenn du eine fette Scharfschützengewehr hast, dann musst du wirklich halt drücken und du hast das Gefühl, du hebst eine schwere Sache zu dir. Und dann natürlich beim Schießen ist es auch unterschiedlich. Also dieser Druckpunkt fühlt sich völlig unterschiedlich an. Ja, ob du eine Pistole hast, da kannst du schießen, hast so ein leichtes Klicken nur. Und bei dem Scharfschützengewehr hast du halt wirklich einen festen Punkt, wo du richtig richtig gegendrücken musst, damit die abschießt. Und das ist natürlich cool. Im Multiplayer also aktiv schlecht für dich, weil es schwieriger damit ist, die Waffen zu benutzen. Das macht das Spiel auf jeden Fall schwieriger und weniger intuitiv handelbar. Aber es fühlt sich halt besser an. Also ich suche ja nicht einfach nur, dass es möglichst einfach spielbar ist. Und das fand ich ziemlich cool.
Ja, es könnte auch eigentlich ganz gut für so Haltbarkeit oder sowas benutzt werden, ne? Wenn deine Waffe irgendwie schon verbraucht ist und es wird immer schwerer, die abzudrücken oder manchmal geht es gar nicht und dann bist du quasi auch auf der Ebene angehalten dazu, eine neue Waffe zu finden oder sowas.
Far Cry 2 Re-Release, wenn.
Vielleicht gibt es auch schon Sachen, die das machen und ich kenne sie einfach noch nicht. Aber ich denke mir da halt, und ich weiß jetzt nicht, wie sehr der Director's Cut von Death Stranding das vielleicht schon benutzt, aber sowas in Händen von Kojima oder so finde ich halt cool, weil ich weiß, dass diese Art von Creator gerne mit solchen Sachen rumspielen.
Soweit ich mich erinnere, ich habe das ja nochmal ein paar Stunden viele Stunden gespielt vor einigen Monaten. Da war jetzt leider, da war da nichts Besonderes. War so das Übliche, was sie gemacht haben damit. Ich glaube, das Besonderste neben so Shootern, die es gut benutzen, wäre noch halt Rennspiele, weil sowas tatsächlich helfen kann und sowas wie auch helfen, aktiv hilft bei Gran Turismo. Das hilft dir, wenn du anspruchsvolles Rennspiel spielst, wo du tatsächlich auf Bodenhaftung und sowas achten muss. Diese Trigger mit ihren Vibrationsmotoren helfen dir zu merken und zu verstehen, wann du Grip verlierst. Und das ist halt super cool. Das ist das, was bei der Xbox One der große Vorteil von der Xbox war, weil da hat es ja auch die Vibration gehabt im Trigger. Genau, und jetzt hat es tatsächlich aber noch zusätzlich die Widerstände auf der PlayStation. Und das ist halt wirklich eine Entwicklung, wo es dir, also wo es mir bei der Immersion hilft, aber wo es auch wirklich das Spielgefühl verbessert. Denn gerade so anspruchsvolle Rennspiele mit einem Controller zu spielen, ist immer so ein Kompromiss für mich. Aber da ist es dann direkt so, hier habe ich aber ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses erweiterte Force-Feedback ist super cool.
Ich mag nur nicht, wenn ich zum Beispiel R2 halten soll und da ist ein dauerhafter Widerstand oder ein dauerhafter Rumble drauf, weil
das auch nicht, wenn es ein Bogen ist oder so. Also
in so ein Bogen so ist okay, da lasse ich ja wieder los. Aber wenn ich jetzt in einem Rennspiel die ganze Zeit R2 drücke und da ist die ganze Zeit irgendeine Art von Rumble oder Widerstand, das mag ich halt
nicht. Gab es das nicht war das nicht bei dem
Ich weiß, dass das auf der Xbox mal bei einem Forza oder so hat mich das mal aktiv gestört.
Ja, was ja bei so Rennautos so ist, ist, dass es super schwierig ist, die Pedale zu betätigen.
Ja.
Und das gab's, meine ich, irgendwo bei einem PlayStation 5-Spiel. Also, dass es halt so schwer war, die Bremse zu betätigen. Weil das ist wirklich so, die Bremse ich habe mal so einen Simulationsrig bei meinem Kumpel ausprobiert und ich dachte halt, die Bremse funktioniert nicht. Aber nein, ich habe nur nicht genug draufgedrückt, weil es halt so, du musst so in der Lage sein, so sensibel draufzugehen und willst ja auch keine versehentlichen Sachen machen, dass du halt richtig drücken musst, aber dann auch in ganz kleinen Schritten natürlich es einstellen kannst dadurch. Das ist halt super cool, dass man theoretisch das imitieren kann. Aber ja, wenn man einfach sagt, es ist halt alles ein bisschen Widerstand, ohne Sinn und Verstand, was auch oft
das sage ich aber nicht, das ist jetzt nicht meine Einstellung. Es ist einfach nur so eine Komfortsache. Ab einem bestimmten Punkt wird es unkomfortabel oder tatsächlich schmerzhaft und dann möchte ich es nicht, weil einen Controller zu halten ist schon so schlecht für eure Hände. Also die sind nicht ergonomisch oder sowas, auch wenn sie sich gerne so bewerben. Aber die ganze Zeit diese krampfhafte Haltung zu haben mit den Fingern ist nicht gut.
Ja.
Deswegen macht bitte Übung. Aber da führt sowas dann bei mir dazu, dass es eher noch mehr in die Richtung von, fühlt sich gerade nicht gut an.
Ja, bei mir passiert das dann halt dadurch, also das große Negativ zu dem Controller, was ich halt spüre, ist halt, dass der nicht hochwertig genug gebaut ist und dass ich ständig Probleme mit denen habe. Und zwar, ich habe zwei Controller, du ja glaube ich auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, weil du quasi zwei Controller auch brauchst, wenn du längere Spiele-Sessions hast, weil diese Controller wirklich nicht lange halten. Dadurch, dass da so viel passiert mittlerweile, und du hast ja auch diese diese Lichtbar um das Touchpad drumherum, die unterschiedlichen Farben leuchtet. Durch all diese Sachen hat dieses Ding einen wahnsinnig kleinen Speicher nur. Und mir passiert es tatsächlich schon bei Soul Hackers bei Soul Hackers passiert es mir, dass ich halt während einer langen Spielsession den Controller wechseln musste, weil er leer ging. Und das habe ich vorher bei noch keiner Heimkonsole jemals erlebt.
Nee, so krass habe ich es auch noch nicht erlebt. Also bei mir war es am krassesten bei Final Fantasy XIV, weil ich das ja auf der Konsole gespielt habe und da brauchte ich halt einfach einen zweiten Controller. Ja. Inzwischen habe ich es smarter gelöst, Weil ich habe mir einen Akku geholt, einen neuen, und habe den einfach ausgetauscht. Und das Austauschen ist ganz okay möglich. Du hast ja inzwischen auch schon die Erfahrung, mal so einen Controller aufzumachen. Aus anderen Gründen.
Ja.
Aber das war damit ganz gut möglich. Und jetzt hält der halt so lange, wie ich dachte, dass so ein Controller halten sollte.
Also es ist einfach die Batterie, das Akku, was sie da drin haben, nicht gut?
Und ja, die haben einen Akku, ein anderes Akku rein, mit recht wenig Stärke verbaut. Genau, und du kriegst relativ easy für, ich glaube, unter 20 oder so um die 20 Euro einen neuen Akku. Und der hält dann mehr als doppelt so lang.
Das ist
oder
ja krass. Oder
zumindest doppelt so lang.
Das ist auch crazy. Diese Dinger kosten so viel Geld,
die einzeln zu kaufen. Für einen 80 Euro oder 90 Euro Controller ist das halt echt happig, dass das
ja.
Dass die einen so schwachen Akku drin verbaut haben, das verstehe ich wirklich nicht.
Ja,
also, weil das ist zwei freaking AA-Batterien bei der Xbox One halten länger und
oder Series,
der hat jetzt, oder Series, genau, und der rumbelt halt auch, ne, und der hat jetzt vielleicht nicht so viel Lichterkram, aber selbst der PS4-Controller hat länger gehalten, also das ist
voll.
Ganz, ganz komisch.
Ja, und dann, genau, du hast es gerade schon erwähnt, ich habe schon auseinandergebaut, weil Buttons sticky wurden, das ist mittlerweile wieder der Fall, ein anderer Button, der so leicht sticky ist und bei dem einen Controller und bei dem anderen Controller hat der rechte Analogstick eine leichte Macke. Der fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Ich merke halt, wenn ich die Sticks nach oben drücke, dass der rechte Stick mehr Kraft braucht, als eigentlich ich glaub, sollte.
Bei dir kam auch noch Pech dazu.
Ja, also natürlich, deswegen betone ich auch immer, dass es halt das Subjektivste der Welt ist.
Ja, aber wenn halt aber, so Sachen hintereinander passieren, dann denkst du dir auch so, ja, okay.
Exakt.
Pech ist nur ein Teil davon.
Exakt. Das heißt, also diese Dinger sind ja auch jetzt nicht 10 Jahre alt.
Nee.
Und das ist dann halt schon bitter. Und deswegen halt immer, wenn ich halt diese Dinger in die Hand nehme und denke mir so, kurzer Moment von, das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich erleben will. Eigentlich bräuchte ich mir nochmal einen neuen Controller kaufen. Aber werde ich nicht machen, weil es zu viel Geld kostet.
Ich finde so vom reinen Handgefühl.
Ja, die ist super.
Mag ich den PS5-Controller total gern. Ich mag aber auch den Xbox Series-Controller sehr gern, der jetzt auch den Share-Button hat, den ich sehr gut finde. Und da habe ich gerade recht wenig Beschwerden. Ich finde die, aber das ist spielerabhängig, die Schultertasten bei den bei der Xbox, die sind ja so clicky.
Mhm.
Das die, kommt also total
R1 und R1, R1
genau, RB, die Bumper.
Mhm.
Das kommt immer sehr aufs Spiel an, ob das gerade für mich passt oder nicht.
Stimmt, das ist so ein sanftes, weiches Drücken auf der PlayStation und ein hartes Klick.
Ja.
Ja, also das ist im Grunde zu den Controllern. Ich würde mal gern mit dir über die Konsolenerfahrung selbst reden, wenn du halt einfach im Dashboard bist. Weil das finde ich total interessant bei der PlayStation, weil da haben wir im Grunde genau das, was wir bei dem Controller nicht hatten. Diese Features nämlich, die dann so groß in den Mittelpunkt gerückt werden, weil es ein Alleinstellungsmerkmal ist, die dann jeder vergisst. Das ist so oft das Dashboard gefühlt verlagert worden bei der PlayStation. Weil da war ja sehr groß beworben worden, diese Activity Cards. Benutzt du die in irgendeiner Art und Weise? Und wenn ja, wie? Weil ich glaube, das einzige Mal, dass ich die benutze, ist, wenn ich halt die Tipps benutze, um irgendeine Trophy zu jagen oder sowas. Aber diese Activity Cards sind ja, so wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich dafür da, dass du, bevor du das Spiel startest, eine Reihe von denen einfach durchwechseln kannst und dann in eine bestimmte Sidequest oder sonst was direkt reinspringen kannst, ne?
Ja, ich glaube schon, dass du, ist, glaube ich, auch einfach spielerabhängig.
Ja. Ja, viele unterstützen so einfach nicht.
Ich benutze sie auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Mal die benutzt habe. Ich bin halt auch kein Trophy Hunter, das kommt auch noch dazu. Das heißt, mal gucke ich mal, okay, hier diese Trophäen gehen. Also ich hatte jetzt auch schon Spiele, wo ich mal die angeworfen habe, weil ich gerade einen Trophy mache, aber ich würde mich immer noch nicht als Trophy Hunter oder so bezeichnen oder Achievement Hunter. Aber selbst da habe ich dann nicht viel davon benutzt.
Ja, weil da habe ich jetzt schon ein bisschen mehr benutzt, weil das wollte ich nochmal besonders erwähnen. Das ist mir gerade habe ich halt bei Stray SRs gehabt. Da gibt es halt so Trophies, die machen eine bestimmte Sache in diesem Teil des Spiels. Und das ist nicht mehr ganz einfach. Und was sie einfach verlagern, ist halt, dass du es googeln musst und dass du dir bei True Achievements oder bei PSN Trophies, die Kommentare durchliest oder die Guides durchliest, das verlagern sie direkt ins UI von den Entwicklern selbst geschrieben. Ich habe es jetzt gerade erst bei Last of Us gesehen, weil natürlich unterstützen First-Party-Titel auch immer diese Features am besten. Und in Last of Us gibt es diverse Collectible-Trophies. Und die haben halt Hints, wo sie einfach zeigen, wo die Collectibles sind. Mit einem Screenshot oben und wo du auf Play drücken kannst. Und dann, ich glaube, da kannst du auch auf Play drücken. Und es ist halt noch per Text beschrieben.
Ja.
Und das ist halt super geil. Weil das ist einfach etwas, wo ich seit seit es Achievements auf der 360 gab, gewohnt bin, da machst du den Guide dazu auf und dann guckst du da rein. Und hier könnte ich es jetzt einfach im Spiel selbst mir angucken, ohne dass ich irgendwo rausgehen muss oder weggucken muss. Und sowas, das ist tatsächlich für mich auch ein Quality-of-Life-Feature, was meine Interaktion mit der Konsole verbessert. Und was ich tatsächlich, wenn ich das denn mal mache, ich bin ja auch jetzt nicht der große Trophy-Hunter, ich gucke eher nach Achievements auf der Xbox, aber wenn ich ab und zu mal nach Trophies suche und die aktiv versuche zu kriegen, da hat mir dieses Hint-System schon mehrere Male geholfen. Kommt cool. immer darauf an, wie der Entwickler es supportet, wie gesagt, aber in der Regel ist das, wenn sie es machen, ein cooles Ding.
Nee, ich kriege immer nur mit, ich bin irgendwie so und so viel Prozent von irgendeinem Kapitel durch.
Stimmt, ja. Dabei hilft es aber, das finde ich aber auch ganz cool, dass man daran sehen kann, also manchmal habe ich halt so Momente, okay, es ist jetzt irgendwie halb eins oder halb zwei und ich will langsam zum Ende kommen und dann sehe ich halt, da steht irgendwie 80-85%, dann sage ich, ja komm, dann mache ich das jetzt noch fertig. Genau. Okay. Also da bei sowas kann es halt cool, ganz cool helfen, das einzuschätzen, das ist ganz nett. Aber ich habe halt noch nie gesagt, ich springe jetzt zu irgendeinem Punkt im Spiel.
Naja, dadurch, dass
also, Ladezeiten gibt es eh nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass die Spiele sowieso schneller geworden sind und ja auch sowas wie diese, zumindest meistens diese langsamen Intro-Logos verschwunden sind, hat sich das ja eh so ein bisschen erübrigt.
Bei Last of Us hatte ich was Lustiges, das habe ich so noch nie gesehen. Die haben halt ihre ganzen, was sehr Gutes ist, ihre ganzen Accessibility- und Optionssachen an den Anfang verlagert. Sodass du auch zuerst hast du deine Accessibility-Sache, dann hast du dein Hauptmenü, wo du dann noch die erweiterten Optionen reingehen kannst und dann gehst du erst auf New Game. Und dann kommt erst das PlayStation-Logo. Also nachdem ich im Hauptmenü auf New Game gedrückt habe, kamen die Splash-Screens, die normalerweise immer ganz am Anfang des Kommens. Und das hat sich ganz komisch angefühlt, das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich ganz, ganz, ganz spannend.
Ist ja auch ungewöhnlich.
Ja.
Aber ja, ansonsten, das Dashboard von der PS5 hat sich ja nicht so viel verändert. Was man am Anfang nicht machen konnte, war, glaube ich, dass du Sachen in Home speichern kannst. Also, dass Sachen nicht automatisch wegscrollen, das geht jetzt. Aber Ordner oder so kann ich noch nicht machen.
Individuell. Es gibt Listen jetzt.
Genau, Listen gibt es jetzt.
Die sind ganz neu hinzugefügt.
Stimmt, die mit dem letzten Patch, ne?
Aber die sind auch nicht im Homescreen. Du kannst quasi auf die Bibliothek gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da hast du dann die Möglichkeit, Ordner bzw. Listen zu machen.
Das ist wie bei der Switch, wo ich mir denke, das ist doch, so nutzt das doch niemand. Beziehungsweise es nutzen garantiert Leute so, die mir dann widersprechen würden. Aber das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte Ordner haben im Homescreen.
Ja.
So wie bei der PS4, weil da habe ich sie tatsächlich benutzt und da fand ich die auch sehr hilfreich. Oder selbst die PS3 hatte Ordner. Ich glaube, ich konnte sie nicht selbst erstellen, sondern nur, es hat selbst einkategorisiert. Aber das fand ich auch schon cool, einen Ordner zu haben für PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1. Hätte ich super gerne auch hier auf der PlayStation 5. Auch irgendeine Art von Individualisierung wäre ganz cool, außerhalb meines Profils, wo ich ein bisschen was machen kann. Aber das gibt's irgendwie noch nicht so richtig. Bei der Xbox kann ich ja zumindest den Hintergrund einstellen, auf verschiedene Arten. Da gibt's ja bei der PS5 nicht mal die Standardhintergründe, weil die das ja immer vom Spiel abhängig ist. Also der Hintergrund ist immer abhängig von dem Icon, auf dem du gerade bist. Wenn du auf dem Store bist, siehst du die Angebote. Wenn du auf dem Spiel bist, siehst du das Spiel.
Gibt's diese ganzen Premium-Hintergründe gar nicht mehr auf der PlayStation 5?
Ja, nee, stimmt, ja. Gibt's gar nicht mehr. Wo sollten die sein?
Ja, du hast recht. Na, die können das ja überschreiben.
Theoretisch.
Könnte man ja durchaus machen. Ich würde da wieder, also ich habe da immer Freude dran gehabt auf der PS4, mir diese Premium-Dinger, die dann auch die Icons verändern und sowas.
Ja, und da gab es auch einiges.
Ja, und dann haben es eigene Musik und Soundeffekte. Ja. War mal ganz nett. Ich glaube, ich finde immer noch sehr weird, dass es so viele kleine Änderungen gibt im dass die keine Grundsatzentscheidungen sind, dass jetzt alles verändert wurde, sondern irgendwie, du hältst jetzt nicht mehr die Aus-Taste, sondern drückst einmal. Sowas ist es zum Beispiel, ne? Das war ja, glaube ich, dass man auf der PlayStation 4 die Aus-Taste hält auf dem Controller und dann poppt das auf. Und hier muss man einmal drücken und nicht halten. Und das Optionsmenü ist jetzt oben rechts in der Leiste, die Settings-Zahnrad. Vorher war es unten mit. Also solche Sachen sind es, die so, ich weiß nicht ganz,
wo es vorher war. Also es ist, wenn du jetzt einmal Home drückst auf der PlayStation 5, dann kommt ja einfach dieses kleine Pop-up unten. Und da kannst du dann auf den Ausknopf gehen.
Ja.
Wenn du jetzt gedrückt hältst,
dann passiert ja zum Launch nichts. Das weiß ich noch, das hat nicht funktioniert. Also
Bei der Xbox ist es immer noch so, wenn du gedrückt hältst, kommt dieses Ausschalten.
Ja, exakt. Und das war nicht mehr der Fall auf der PlayStation. Das war total seltsam. Vielleicht haben sie es mittlerweile auch gepatcht.
Es ist sehr lustig, wie man über diese Sachen wirklich aktiv nachdenken muss, wenn man die Konsole nicht vor Augen hat.
Absolut, ich bin
da so, aber gerade auch Sachen sind, die du ansteuerst, ohne darüber nachzudenken.
Aber wenn es dann anders ist, bin ich sofort in meinem Grundsatz erschüttert.
Ja, genau.
Das ist wirklich, wirklich lustig. Ich glaube, dass bei der Xbox kann man über so Software-Sachen schneller reden, weil da gibt es ja eigentlich als einziges großes Ding das Smart Delivery-Sache, die du gerade erwähnt hast. Smart Delivery und Quick Resume. Genau, das sind zwei Sachen. Und du hattest bereits erwähnt, und das hatten wir auch zum Launch der Konsole darüber geredet, Quick Resume war am Anfang nicht gut. Nee, das war halt so unzuverlässig, dass du es nicht dafür verwenden konntest, wofür es da ist, nämlich Spiele einfach laufen zu lassen, Konsole auszumachen und dich dann darauf zu verlassen zu können, wenn du startest, ist wieder da. Weil sehr wahrscheinlich hast du es gestartet und dann ist das Spiel gecrashed oder sonst irgendwas passiert oder es Bugs gab. Und das ist mittlerweile größtenteils gefixt. Ich hatte jetzt gerade irgendwie vor, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel das war, aber letzte Woche oder sowas hatte ich mal wieder so ein Ding, wo ich Quick Resume gemacht habe und dann ist dann abgestürzt. Aber das passiert so selten, dass es mir sehr aktiv aufgefallen ist. Wow, okay, habe ich gar nicht mit gerechnet. Mhm. Ansonsten unterstützen das jetzt die meisten Spiele, die ich da spiele. Und wenn ich hin und her wechsle, in der Regel bin ich sofort im Spiel drin. In der Regel ist Quick Resume supported und ich bin immer, wirklich immer und immer wieder überrascht, wie lange der sich das speichert, also wie viele Spiele zurück der sich das noch speichert. Mhm. Der hat auch mittlerweile, du kannst, ich weiß nicht, ob es zum Launch schon gab, aber mittlerweile weiß ich auf jeden Fall, dass es gibt, kannst du dir das auch auf den Homescreen machen. Es hat ja quasi Ordner, die so ein bisschen so Gruppencharakter haben. Und eine der Gruppe, die du standardmäßig hast und in deinen Homescreen machen kannst, ist Quick Resume, wo du dann sehen kannst, welche Spiele du jetzt im Caching quasi im Quick Resume hast. Und da ist dann wirklich, okay, das habe ich vor 2 Monaten das letzte Mal gespielt. Und dann startest du das und dann bist du genau da, wo du aufgehört hast. Und das ist super geil. Also das ist wirklich, wirklich cool. Ich ertappe mich ständig dabei, wie ich ein Spiel starte, kurz mein Handy nehme, weil ich das gewohnt bin und dann direkt merke, nee. Ich habe gar keine Zeit, irgendwas auf Twitter nachzugucken, weil ich jetzt nicht nur im Hauptmenü bin, sondern im Pausemenü und nur Start drücken muss und ich bin wieder direkt da, wo ich vorher war. Das
sagt aber auch was über dich aus, dass du
sofort
diese Lücke füllen
musst. Natürlich, absolut.
Oh je.
Wurde dir das nicht anerzogen von modernen Medien?
Nee, beziehungsweise ich ziehe es mir wieder selbst ab.
Good for you.
So, weil ich mag das nicht. Aber die Quick Resume Sache bei mir ist, ich habe es mir am Anfang so abgewöhnt, beziehungsweise ich habe mir angewöhnt, Spiele zu beenden. Wenn ich ein Spiel fertig bin, dann drücke ich wirklich auf Spiel beenden extra, was du ja extra machen musst. Wenn du einfach nur ins Hauptmenü gehst, dann ist es ja im Cache. Und das letzte Mal, dass ich mich erinnere, wo ich mal Quick Resume benutzt habe, war, als ich Assassin's Creed 1 nochmal durchgespielt habe, was jetzt vor ein paar Monaten war. Und da hat es sofort wieder gebuggt. Das heißt, eine Erfahrung, die ich dann hatte, war sofort wieder eine negative. Weil dieses Spiel gar nicht wusste, was es machen soll für die ersten paar Sekunden. Also es hat wirklich zu NPC-Fehlern und so geführt. Und dann habe ich das Spiel nochmal neu gestartet. Deswegen ist das bei mir immer noch abgespeichert als nicht so zuverlässig.
Ja, verstehe ich dann gut. Ja. Da ist meine Erfahrung wirklich eine positive.
Aber das finde ich ja gut zu wissen, weil dann muss ich mir einfach nur wieder angewöhnen, es auch mal wieder zu benutzen.
Ich glaube, ich verstehe gerade, wenn man rückwärtskompatible Spiele spielt, da den Gedanken, da bin ich noch vorsichtig, weil das ist alles nicht dafür gemacht und das ist reingehackt.
Xbox 360
emuliert und so, aber wenn ich halt überlege, diese modernen Spiele, es unterstützen ja auch nicht alle, ne? Es gibt immer wieder Spiele, die es einfach nicht unterstützen.
Okay.
Aber wenn es unterstützt wird, und das ist gefühlt jetzt mit den meisten Spielen, die ich da spiele, dann habe ich eigentlich keine Probleme mehr gehabt in den letzten Wochen und Monaten.
Ja, ja. Bei der Xbox gibt es was anderes, was also eine absolute Kleinigkeit tatsächlich, die mich ein bisschen gestört hat, weil bevor wir dann zu der weniger als Kleinigkeit kommen, die mich bei PS5 stört, Retro-Angebot. Ist ja ziemlich cool, was Xbox gemacht hat mit den ganzen alten Spielen, die du in besserer Auflösung und sowas spielen kannst auf den aktuellen Konsolen, wo du ganz viel runterladen kannst und selbst bei dem, was du nicht runterladen kannst, funktioniert zumindest noch Disk einlegen, wenn du dein Disklaufwerk hast in deiner Xbox. Das ist cool, immer noch schade, dass sie da dann so ein Ende haben, wo sie sagen, weiter geht's nicht. Schade.
Voll.
Aber
das war so eine gute Zeit, immer darauf zu warten, was ist die nächste Ladung.
Genau, und dann, es ist cool. Immer so eine gute News, zu sagen, hey, hier sind jetzt 30 neue Spiele, die ihr euch runterladen könnt. Ja. Das vermisse ich ein bisschen, weil es gibt schon noch sehr viele alte Spiele, die nicht kompatibel sind. Ja. Das muss man dazu sagen, ist jetzt nicht perfekt. Aber das, was da ist, ist halt cool. Das Problem ist, seit diesem letzten richtig großen Update, wo sie gesagt haben, hier sind noch mal richtig viele Spiele, haben sie den Store nicht mehr geupdatet. Ich dachte so, unmittelbar danach ist das einfach so ein Ding von wegen, dauert ein bisschen. Mhm. Aber es gibt ja im Microsoft Store eine Kategorie Rückwärtskompatibilität.
Gibt's den?
Die gibt's ja. Du musst danach ein bisschen scrollen, aber die gibt es. Und die ist eigentlich super cool. Ich scroll da total gerne durch. Ja. Da sind Xbox und Xbox 360 Spiele drin.
Ah, doch, stimmt.
Die wurde aber schon sehr lange nicht mehr aktualisiert. Das heißt, Dead or Alive ist da nicht drin. Nier ist da nicht drin. Ach, ganz viele Spiele,
diese aktuellste Charge,
genau, die jetzt neu dazugekommen sind, sind nicht drin. Das heißt auch, du hast gar keine Chance, die zu finden im Store. Weil es gibt ja keine andere Kategorisierung, wo ich danach suchen soll. Das heißt, ich muss wirklich dediziert nach dem Namen suchen. Weil es funktioniert auch nicht sowas, wie wenn ich eingebe Xbox Classic, Xbox 360 oder sowas. Diese Art von Suche funktioniert nicht auf der Xbox.
Aber wenn du du sagst, wenn du jetzt nach Dead or Alive suchst, dann findest du es. Es wird nur nicht aufgelistet. Genau, wie so ein ungelistetes.
Ja, genau, so ein bisschen. Es wird mir halt nur nicht in der Kategorie, die sie extra dafür haben, wird es mir nicht gezeigt.
Weil was es ja auch gibt, sind einfach Spiele, die rückwärtskompatibel sind, die man sich im Xbox 360 nativen Store immer noch kaufen kann, aber nicht im Xbox One. Ja. Und das sind einfach rechte Fragen, also das dürfen sie aus irgendeinem Grund nicht. Das und dann ist es halt seltsam.
Daytona USA zum Beispiel. Ja. Musst du extra eine 360 anschmeißen, weil das habe ich nämlich auch, diesen alten Xbox Marketplace, den gibt es ja noch als Website. Mhm. Also du kommst da ja noch hin zu dieser alten URL. Das Kaufen darüber funktioniert aber auch nicht, weil du kommst zwar in diesen Kaufbildschirm, wo du sagen kannst, hier ist mein PayPal, ich drücke auf Kaufen und dann lädt er und dann hört er nicht mehr auf zu laden. Oh, oder gibt dir eine Fehlermeldung aus.
Das ist ein deutsches Problem oder sagen wir mal nicht US-amerikanisches Problem, das kann man fixen. Das ist das Problem, weil die Website ich wollte mir da irgendwas kaufen, was man nur so kaufen konnte. Das Problem war, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass die Website so gecodet ist, dass sie Währung nur akzeptiert, wenn es mit einem Punkt getrennt ist, nicht mit einem Komma, wie wir es hierzulande machen. Und dann sieht die, dass das mit einem Komma getrennt ist und erkennt das nicht, was das sein soll, gibt dir eine Fehlermeldung raus. Ich habe nach stundenlanger Suche so einen Reddit-Thread gefunden, vor Jahren, das ist jetzt ein, zwei Jahre schon mal her, habe ich einen Reddit-Thread gefunden, wo jemand ein Add-on programmiert hat, der, wenn du das kaufst, der quasi den Code der Website irgendwie injectet, ich kenne mich nicht aus, der aber quasi der Website sagt, ist ein Punkt, kein Komma, und dann geht's. Das ist das einzige Ding. Der hat einfach über die Fehlermeldungen, über die Website das quasi rausgefunden. Das ist einfach nur.
Ja, also.
Das scheint einfach nie gefixt worden
zu sein. Nee, das wurde nie gefixt, weil das ist nicht lange her, dass ich Daytona USA mir mal auf der Xbox geholt habe. Weil ich habe dann wirklich hier im Büro meine Xbox 360 angeschmissen, weil die steht hier. Und darüber konnte ich es dann kaufen. Aber wie kompliziert, ne? Voll. Ich bin ja eigentlich ganz happy, dass es diesen Retro-Store noch als Website gibt. Aber wenn er nicht funktioniert, dann bringt er mir nichts. Es ist quasi ein Schritt mehr als PlayStation, aber dann halt trotzdem nicht funktionabel.
Genau, es gibt die Spiele, aber es ist immer ein bisschen, du musst immer mehr recherchieren. Du musst oft zu oft mehr recherchieren.
Aus der User-Erfahrung ist es tatsächlich auch einfach doof, dass du in den Store gehst und du siehst ein Spiel gelistet, du klickst aufs Spiel und dann steht da hier nicht verfügbar.
Ja.
Okay, und dann muss ich halt erst recherchieren.
Genau.
Ist halt blöd.
Ja, das ist einfach ein bisschen blöd. Was cool ist bei der Xbox, und das ist etwas erneut, was uns sehr spezifisch berührt, als Leute, die mit mehreren Konsolen hantieren, die einfach immer mal wieder auf anderen Konsolen dann auch spielen, ist, also zunächst einmal ist es cool auf der Xbox, dass man sich quasi mit mehreren Profilen gleichzeitig anmelden kann. Das geht auf der PlayStation in der Form nicht. Bei der PlayStation hast du immer ein Profil pro Account, pro Controller einfach angemeldet oder abgemeldet.
Ja, es sei denn, du spielst Multiplayer, dann sind quasi mehrere angemeldet.
Genau. Das können wir mal probieren. Aber was du bei der Xbox einfach machen kannst, ist, du kannst quasi alle Profile anmelden. Ich weiß nicht, ob es eine Zahl, ob es eine Grenze gibt. Aber sagen wir mal zwei. Du kannst halt zwei Profile einfach gleichzeitig auf einem Controller anmelden. Und dann kannst du alle Spiele spielen, die auf diesen beiden Profilen registriert sind. Was halt bei uns cool ist, weil wir halt einen Hooked-Account auch haben, den wir uns teilen. Das heißt, man muss sich nur zuerst mit dem Hooked-Account anmelden und kann dann mit seinem eigenen Account diese Spiele halt spielen, was cool ist. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war halt Smart Delivery. Einerseits die Funktion, dass du einfach so ziemlich immer, es ist nicht komplett immer, es gibt, ich glaube, Call of Duty war tatsächlich so ein Ding, es gibt einzelne Titel, die einen Upgrade-Kosten von dir fordern, aber in der Regel ist es so, dass wenn du ein Spiel startest, einfach die Version startet, die die beste ist für deine Konsole und dass du deine Safe Games einfach immer überall zur Hand hast und du musst nichts dafür machen. Und das ist so, das erleichtert mein Leben im Alltag, so unglaublich durch meine Arbeit, dass ich mich da um nichts kümmern muss, dass einfach ich auf auch auf der Xbox One was spielen könnte, wenn ich wollte, und dann auf eine Series X gehe und das Spiel starte und er würde alles, er macht alles von selbst. Ich drücke nichts, sondern er sagt dann, ich synchronisiere jetzt, willst du die andere Version starten? Ja, okay. Und ich habe einfach meine Spielstände. Ich kann Lost Odyssey starten, die digitale Version, die ich mir davon gekauft habe, und es gibt einen Ladebalken und zack, hier ist mein 12 Jahre alter Xbox 360 Spielstand, weil ich die dann alle mal in die Cloud geladen habe. Ja. Ich muss nichts machen. Und das ist halt magisch. Das ist so cool und halt auch so ein großer Unterschied dazu, wie es auf der PlayStation funktioniert. Da bin ich jeden Tag dankbar für. Und ich weiß, es wird die meisten Leute, glaube ich, nicht tangieren, weil sie eine Xbox-Konsole haben.
Sehr spezifisch.
Aber für mich persönlich ist das wirklich so, das vereinfacht mein Leben so sehr.
Das ist wirklich sehr einfach. Das ist ja bei Steam-Spielen auch so zum Beispiel. Wenn du da von einem PC auf den nächsten gehst, der synchronisiert halt von alleine. Du musst da nicht groß was machen. Und bei der PlayStation gibt es das zumindest teilweise. Bei den PlayStation 5-Spielen kannst du es halt so einstellen, dass der synchronisiert.
Da muss man aber auch dafür bezahlen. Das ist nur im Plus enthalten.
Ja, und ist das bei Xbox nicht im
Nee, bei Xbox ist es einfach. Da ist ja das Ganze, du hast ja gar keine lokalen Speicherstände, auf die du Zugriff hast. Ja. Das ist halt der Negativ, du hast nicht so viel Kontrolle wie bei der PlayStation. Aber dadurch ist es einfach Standard, egal ob das
du was bezahlst. Das vermisse ich übrigens schon generell von früher so ein bisschen, dass du, ne, du hast ja Sachen auf einer Memory Card gehabt, das heißt, du konntest problemlos deinen Speicherstand jemand anderem geben und das geht jetzt ja gar nicht mehr. True. Also du kannst ja nicht von einem Account auf den nächsten einen Speicherstand übertragen. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Machen sie halt wegen, schätz mal, Trophy oder sonst irgendwas, dass man da bescheißt. Aber weiß nicht, fänd ich ein cooles Feature. Ja.
Das war.
Genau. Und trotzdem, auf der PlayStation geht halt zum Beispiel sowas nicht wie PS4 und PS5. Sie sind einfach nicht miteinander kompatibel, die Speicherstände. Und das hat schon zu Kopfschmerzen geführt, beziehungsweise zu Überlegungen, wie gesagt, speziell auf unsere Situation bezogen, wenn ich ein Spiel spiele, wo ich denke, okay, das möchte ich auch mal im Büro spielen, also spiele ich die PS4-Version, muss dann aber zu Hause auch die PS4-Version auf der PS5 spielen, weil die Speicherstände sonst nicht kompatibel sind, so, damit ich das hin und her schieben kann. Und manchmal, und das ist dann nochmal so ein extra doofes Ding, ist sogar empfohlen, die PS4-Version auf der PS5 zu spielen. Ja. Weil zum Beispiel bei Fighting Games dann weniger Input-Lag vorhanden ist oder sowas. Was dann im Fall von Guilty Gear zum Beispiel die Entwickler auch wissen und fixen.
Und das ist
halt King of Fighters oder sowas.
Auch da ist es eigentlich cool. Also das ist was Negatives, aber es ist cool, dass man die Option hat. Das gibt's auf der Xbox halt nicht. Bei der Xbox ist alles super sleek und es funktioniert alles sofort und toll, aber du hast einfach nicht die Möglichkeit, die Xbox One-Version glaube ich zumindest zu starten. Ich glaube, die Möglichkeit
hat man nicht. Ich bin der Meinung, das hast du nicht. Hätte ich tatsächlich gerne. Auch bei den Retro-Spielen, ich weiß das super zu schätzen, dass die hochskaliert werden, aber ich hätte gerne die Option zu sagen, skalier mal nicht hoch.
Okay.
Zeig mir das Spiel so, wie es ist.
Ja.
Auch mit seiner Performance, so wie sie war.
Oh, interesting,
Das fände ich interessant, ne?
Ich meine, das kann man in Teilen machen, also lustigerweise, ne, man kann ja gewisse, man kann ja FPS-Boost und sowas an- ausmachen. Man kann auch HDR-Boost oder wie auch immer, Auto-HDR heißt es, an- und ausmachen, aber man kann nicht sagen, Auflösung und halt die flüssigen
Frames. Also mit den FPS-Boost war mir schon gar nicht so bewusst, dass ich da Kontrolle drüber habe.
Ja, das ist auch versteckt. Das ist unser Manage-Game und dann hast du da und dann hast du irgendwann, es gibt halt auch bestimmte Spiele, wo das einfach sogar standardmäßig aus ist, weil es sowas wie Fallout die Auflösung nein, es ist nicht zu Problem, aber sie mussten dafür die Auflösung aktiv runterschrauben, weil, keine Ahnung, was mit der Engine war. Und dann sieht es halt scheiße aus.
Weil Fallout.
Ja, weil Bethesda daran gearbeitet hat. Also das ist, glaube ich, das geht so ein bisschen Hand in Hand mit den Vorteilen der Spiele im Vergleich zur Vorgängergeneration, wo es ja auch ist, Quality of Life, sind die Ladezeiten, wie komme ich in das Spiel rein, das ist die Framerate, die sich besser anfühlt. Und dann auch meine Möglichkeiten halt auszuwählen, will ich jetzt die höhere Framerate haben, will ich höhere Auflösung haben. Und ich finde, das geht Hand in Hand mit diesem Gefühl von es startet einfach die richtige Version. Ich habe einfach die Safe Games immer zur Hand.
Ja.
Das fühlt sich tatsächlich modern an. Und das mag ich sehr. Und da würde ich mir hoffen, dass da die PlayStation noch ein bisschen nachzuziehen weiß, weil das eigentlich alles kein Hexenwerk. Also sowas wie Quick Resume ist natürlich schon was Krasses, aber halt so eine Sache wie die Safe Games, das muss, glaube ich, schon möglich sein. Aber ich habe auch keine Ahnung
von der Technik. Ich bin auch der Meinung, dass das möglich sein muss. Das kann doch nicht sein. Also der muss doch von alleine merken können, wenn der da, also das, nee, das Komische war ja da, es gibt ja Spiele, wo du deine PS4-Saves auf die PS5 übertragen kannst, aber du musst es alles manuell extra machen.
Oh ja.
Du musst in die Spiele nochmal rein, noch mal? Du musst quasi die alte Version nochmal installieren, da die Speicherstelle dann extra modifizieren und dann kannst du sie auf die PS5 bei Spider-Man oder sowas.
Ja, richtig, da habe ich vor einen Post gelesen von Leuten, die dann, ich glaube, es war auch bei Ghost of Tsushima, ich bin mir nicht so sicher, die dann halt sich die neue Version schon auf die gefreut haben und quasi ihre Save-Games von der PS4-Version schon mal in die Cloud geladen haben, die es ja gibt in der PlayStation, auf der PlayStation, und dann das alte Spiel schon gelöscht haben, weil sie sonst keinen Platz hätten für die neue Version.
Genau, das ist mir bei Avengers passiert, als das.
Ja, das habe ich, glaube ich, im Kopf. Und dann startest du die neue Version und dann merkst du da, die Cloud funktioniert aber nicht, sondern ich muss jetzt diese Version wieder deinstallieren, wenn ich keinen Platz habe, die alte Version wieder installieren, dann da ins Hauptmenü, dann dort über ein anderes Cloud-System, das nur zu dem Spiel gehört, das hochladen und dann wieder das. Also, und das ist halt so viel Bullshit, der noch auf den Berg von Bullshit hinzukam, der das ganze UI-Interface war zu Anfang. Das wurde mittlerweile auch größtenteils gefixt, zum Glück. Mhm. Aber es war ja am Anfang, als die PS5 rauskam, teilweise unmöglich zu erkennen, ob du gerade eine PS5 oder PS4-Version runterlädst. Es war immer versteckt. Es war so unter 2-3 Menüpunkten versteckt, weil nichts in diesem System dafür entwickelt war. Du hattest die Xbox, die mit Smart Delivery so von Grund auf darauf ausgerichtet war, hier haben wir dieses System, wie funktioniert. Und dann gab es Smart Delivery und Sony war offensichtlich nicht darauf vorbereitet und war so ein bisschen, das machen halt die Publisher und das ist fein. Und dann haben sie das so in ihr System gehackt und die Interface gehackt. Genau, und das war nie gut.
Ich meine, ist es gut. Es ist ja auch nur für die Übergangsphase relevant gewesen. Ne?
Jetzt, die aber sehr lange dauert, die läuft ja immer noch.
Genau, die natürlich sehr lange dauert, aber ich glaube, in 2 Jahren redet man da dann hoffentlich nicht mehr drüber. Nee. Worüber wir dann noch reden werden, ist wahrscheinlich das Retro-Angebot.
Ja.
Weil bei der Xbox haben wir es gerade gesagt, ne? Auch da schade, dass es aufgehört hat, aber es gibt zumindest sehr viel. Man muss aber auch dazu sagen, die Xbox hat auch nicht die Historie, die die PlayStation hat. Was man bei der PlayStation aber auch nicht merken würde, wenn man sich das Retro-Angebot anguckt, das jetzt erst neulich gestartet ist mit PlayStation Plus Premium. Und es ist immer noch sehr peinlich, was und wie viel so momentan hinzugefügt wird auf einer monatlichen Basis. Weil so richtig viel ist das noch nicht. Und es sind auch immer noch die PAL-Versionen von manchen Spielen, die dann langsamer laufen und teilweise mit falschem Bildverhältnis. Und das ist immer noch sehr schade. Also voll die verpasste Chance, vor allem, weil du jetzt halt auch Premium Geld dafür bezahlst und dann, denke ich, auch ein bisschen was verlangen kannst. Das, was du über Extra bekommst, finde ich eigentlich okay. Die neuen Spiele, die da mit reinkommen, die modernen Spiele, ist halt für uns jetzt nicht ganz so relevant.
Und es ist halt nichts Tagesaktuelles wie bei der im Game Pass.
Genau, es ist halt nicht den
Stray gab's
es da ist halt, es ist halt immer ein bisschen müßig, dazu sagen zu müssen, ne, auch wenn sie den Vergleich nicht wollen mit dem Game Pass, der Vergleich kommt automatisch.
Es ist der gleiche Service.
Es ist das am ehesten vergleichbarste.
Ja. Ja.
Und da ist Xbox mit den Day-One-Releases und den vielen Sachen, die du da bekommst, auch wenn es nicht exclusive sind in dem Sinne von, wir können jetzt bei der Xbox auf eine lange Linie von Spielen gucken, die es nur hier gibt, sondern da gibt es ja auch alles noch auf PC und manchmal auch auf der PlayStation. Aber trotzdem ist der Service rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis der bessere, würde ich sagen.
Absolut. Also das ist ja jede Woche, jeden Monat bin ich da wieder überrascht von, weil auch da so ein bisschen das spezielle Erlebnis ist, dass wir ja nach Keys uns oft kümmern, dass wir nach Keys fragen bei Publishern, hier können wir das und das und das haben. Und dass ich dann regelmäßig halt das mache und dann merke, oh, muss ich gar nicht. Ich habe es schon im Game Pass. Oder was mir jetzt letzte Woche auch einmal passiert ist, dass ich halt mir schon Keys für irgendwie 2-3 Spiele angefragt habe und die schon begeistert spiele, die empfehlen will und dann sehe, oh, die sind alle im Game Pass drin. Das hatte ich halt mit Tinykin und Immortality jetzt gerade erst. Tinykin und Immortality, Spiele, die mich halt wieder total begeistert haben und dann einfach ich dann erst beim Podcast produzieren sehe, beim Recherchieren vorher, oh, die gibt's ja auch beide im Game Pass wieder. Das klingt dann oftmals so, als ob ich aktiv einfach nur ganze Zeit den Game Pass loben will und nur Game Pass-Spiele spiele, aber es ist meistens umgekehrt, dass einfach die Spiele, für die ich mich so interessiere und die ich gerade für beredenswert halte, dann oft auch einfach zum Launch im Game Pass sind. Und das ist jetzt keine inhärente Stärke der Konsole. Game Pass ist ein optionaler Service, den du halt dazu kaufen musst.
Den du auch auf PC hast, den du auch auf den alten Xbox-Konsolen. Also das ist halt das Ding, ne? Man klingt schnell wie ein Werbesprecher wenn man über den Game Pass redet, weil es halt ein Service ist, der bisher sehr verspricht, was er hält. Und von dem, was ich höre von Entwicklern, ne, wenn irgendwie ein Josh Sawyer sagt, sowas wie Pentiment ist möglich wegen Game Pass.
Es gab gerade erst der Entwickler von Tunic hat das Gleiche gesagt.
Genau, ja. Weil da halt Spiele eine Chance bekommen, die sonst nicht die Verkäufe kriegen würden. Und das ist halt super cool. Also man wartet die ganze Zeit so ein bisschen Damoklesschwertmäßig auf den negativen Part.
Die Preiserhöhung halt wahrscheinlich.
Oder die Preiserhöhung oder sonst irgendwas, wo dann mal jemand kommt und sagt, nee, wartet mal.
Ja.
Aber bisher scheint es ja zu funktionieren und Xbox scheinen ja auch mit einer gewissen Weitsicht daran zu gehen. Und das fehlt mir dann bei der PlayStation ein bisschen. Und das ist halt, ne, gerade als jemand, der gerne Retro-Spiele spielt und der diesen, die Historie von PlayStation sehr zu schätzen weiß, finde ich es halt sehr schade, darauf zu gucken und dann zu denken, ja, okay, scheinbar weiß PlayStation selbst die nicht so sehr zu schätzen. Und dann kombiniert, also das stapelt sich halt alles, ne? Wenn du dann sowas hast wie, ja, okay, ich bin nicht so zufrieden mit dem Premium-Modell.
Ja.
Und jetzt kommt noch dazu, die PlayStation wird 50 Euro teurer in allen Gebieten außer den USA. Und das ist dann, weil ich merke halt, dass wir in der Community dann auch manchmal so diesen Schwenk kriegen von wegen, ah, ihr mögt halt PlayStation nicht und ihr mögt Xbox, bla 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 blub. Und dann kommst du in diese Console-War-Rhetorik teilweise rein. Und das ist ja Quatsch.
Ja.
Ne? Also wir beide haben keine inhärente Loyalität einer Plattform gegenüber. Wir haben die Vergangenheit aus unserer Kindheit und sowas, ne, wo ich bei mir sagen würde, war ich am ehesten ein Nintendo-Kind, hatte keine Sega-Konsole, bis ich mir im Erwachsenenalter einen Dreamcast geholt habe.
Ja.
Und jetzt hole ich das so richtig nach.
Ja.
Und wer weiß zu schätzen, was Sega und sowas gemacht hat. Aber ich würde mich jetzt weder als Nintendo noch als Sony noch als Microsoft
Also Fanboy? Nee, also Fanboy
ist ja beides nicht.
Wir haben unsere Fandoms. Ich würde bei dir sagen, also bei dir als erstes so die nostalgischen Erinnerungen Nintendo zuordnen, als Außenstehender. Aber das heißt ja nicht, dass du jetzt, ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass du deswegen halt hier sitzt und sagst so, nee, also nein, das Angebot, das Nintendo da macht, ist geil, weil wir sind ja erwachsene, rationale Menschen.
Ich merke bei mir umgekehrt sogar eher, wenn ich von anderen JournalistInnen höre, die nur eine Konsole bei sich zu Hause haben, wo ich mir dann denke, das könnte ich gar nicht. Ich will die alle haben.
Ja,
so, dafür,
ja,
also, voll. Also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich hätte nur eine PlayStation zu Hause, fände ich voll doof.
Ja, wir sind
zu, also rein aus, zu sehr rein Fan aus des einer Mediums. Beruflichen Perspektive dann auch heraus und aus einer genau Fan des Mediums Perspektive heraus, was natürlich eine sehr privilegierte Position ist, dass ich die alle zu Hause habe, aber trotzdem bin ich da sehr dankbar für, auch dann diese weite Perspektive zu haben von all diesen Eindrücken. Nur trotzdem, wenn ich dann merke, okay, das hier ist gerade scheiße auf dieser Konsole, dann denke ich mir auch, ja, aber dann will ich das auch sagen dürfen. Genauso wie ich bei der Switch ja dann auch, da sind wir ja regelmäßig, Nintendo ist ja ein kompletten Buch mit 7 Siegeln, wo man sich immer denkt, was ist denn da los? Da habe ich ja mit Mats auch schon, ne, wir haben ja mal so einen Podcast gemacht mit 5 Jahre Switch.
Ja, auch hier als On-Topic, falls ihr es noch nicht
gesehen habt. Genau, als On-Topic, wo wir darüber geredet haben und da kommst du automatisch auch in diesen Bereich von wegen, wie geht denn Nintendo mit ihrem Retro-Katalog um und dann parallel noch, wie geht Nintendo mit ihren Retro-Fans um, wo halt regelmäßig Cease of Desist Letters rausgeschickt werden. Da kann man sich richtig drüber aufregen.
Yep.
Trotzdem mag ich ja die Spiele, die Nintendo veröffentlicht.
Ja.
Und bei der PlayStation ist es genauso. Die Spiele mag ich ja auch nach wie vor. Und daraus kommt ja dieses Verlangen danach, dass auch die Firma selber besser damit umgeht und mir dann halt ein bisschen mehr gibt als 2 neue PSP-Spiele im Monat.
Ja, also da bin ich, dieser Classic-Katalog ist wirklich, der ist jetzt für mich tatsächlich Erwartungen entsprechend, weil seit Jim Ryan, aber das ist ja auch was so ein bisschen Nintendo abgezogen hat mit seinem Classic, wie nennt man es dort? Wie haben die da Namen für?
Nintendo Switch Online heißt das.
Ja, das Ding ist Nintendo Switch Online. Die haben ja auch so ein Classic Games Sektion dabei. Und da gucke ich halt, also immer wenn ich halt auch gucke, was für neue Super Nintendo Spiele dazukommen, ich habe, glaube ich, seit 2 Jahren von keinem von denen gehört.
Ja, das ist wirklich so. Bei den NES-Spielen auch so. Das sind wirklich.
Genau.
Und das Ding ist, das liebe ich eigentlich. Dass Spiele dazukommen, von denen ich noch nie gehört habe, finde ich super.
Ja.
Aber es sollte dann parallel auch den,
genau,
den Stream an Klassikern geben. Ja. Und natürlich ist da auch eine Lizenzfrage, weil Square rücken die, glaube ich, inzwischen einfach nicht mehr so willy-nilly raus.
Wenn du Nintendo bist.
Weiß ich nicht.
Ich kann, also, vielleicht, es gibt vielleicht einzelne Entwickler, aber dieses vollumfängliche, das fehlen so viele Sachen aus allen Ecken und Enden.
Vielleicht sind sie da noch nicht bereit, das Geld auszugeben,
ja,
da, was Square haben.
Vielleicht aber ihr seid Square halt auch Nintendo.
Einfach sehr viel haben.
Was ist eure Konsole? Ich bin mir sehr sicher, ihr habt die Zügel da in der Hand, das zu kriegen, was ihr wollt.
Keine Ahnung, aber beim N64 zum Beispiel, da kam jetzt ja neulich erst Wave Race mit raus. Da kommen momentan noch die Spiele, mit denen man auch rechnet, halt in einem Tempo, das, ne?
Ja.
Wir hatten die Spiele alle schon mal auf der Wii, das ist ja das Frustrierende daran. Mhm. Wir hatten schon mal eine richtig gute Virtual, aber komplett anderes Thema, soll nicht hin. Bei der PlayStation ist halt aber trotzdem die Parallele ist da. Wir hatten schon mal eine besseres Retro-Angebot auf der PlayStation 3. Und zumindest teilweise haben sie ja gesagt, ne, wir übertragen das dann, dass ihr euch das nicht nochmal kaufen müsst. Das finde ich auch sehr gut. Aber sehr wenig von dem, was ich mir schon mal gekauft habe auf der PS3, kann ich mir momentan auf der PS5 runterladen.
Ja, ja. Apropos, sehr wenig von dem, was man auf A spielen kann, kann man auch B spielen. Sollen wir nochmal kurz über die Exclusives reden?
Ja, müssen wir. Müssen
Weil
wir.
Das geht auch recht schnell.
Aber dazu muss man ja auch sagen, da hat sich ja die Industrie auch sehr gewandelt, weil früher sind die Konsolen gefallen und sie haben gelebt mit ihren Exklusivtiteln. Ich habe das Gefühl, das ist inzwischen nicht mehr so. Zumindest nicht mehr so stark.
Also ich finde, ich glaube, es ist unbeabsichtigt von der Industrie. Weil das ist eigentlich keine Entwicklung, die passiert ist, sondern es war von heute auf morgen, finde ich sehr. Weil wir hatten die PlayStation 4, PlayStation Xbox One, wo das zentralste Ding, der zentralste Unterschied bis zum Ende war, die PS4 hat diese insane Exklusivtitel, wo die Xbox One nicht mitkommt. Und dann kam die PS5 raus.
Xbox One hat dann gesagt, wir haben jetzt aber Game Pass. Also da hat es ja schon angefangen mit, okay, wir haben jetzt diesen Service.
Wir haben was anderes. Machen was anderes. Aber dass ja auch die PlayStation 5 jetzt mit ihren Exklusivtiteln nicht mehr so gut dasteht, wie das vielleicht mal erwartet worden wäre nach 2 Jahren. Das ist, finde ich, eine sehr neue Entwicklung. Ich habe hier eine Liste tatsächlich, die man einfach durchgehen kann, weil sie nicht so lang ist.
Sachen, die kommen oder die?
Von Sachen, die da sind. Okay. Genau. Wir wollen schon darüber reden, was jetzt ist, weil ich glaube, in 2 Jahren sieht das komplett anders aus, wenn die ganze Industrielandschaft, Activision zu Microsoft gehört und Bethesda durch ist und diese ganzen Spiele rauskommen.
Ich habe mir auch nochmal ein paar Spiele aufgeschrieben, die für beide Plattformen rauskommen und da sind Sachen dabei, auf die ich mich sehr freue. Aber es fühlt sich halt sehr an wie diese Sachen, die auf dieser Coming oder Most Wanted Liste stehen, die stehen da schon sehr lange drauf, weil es wird ja alles, gerade bei Microsoft, wird ja die ganze Zeit nach hinten geschoben.
Ja, ja, exakt. Und ich glaube, gerade wenn ich mir angucke, was Sony macht mit ihrem großen Fokus auf Games as a Service, auf Multiplattform Games as a Service Spiele, der Grund, warum sie sich jetzt ja alle eigenen Kommentaren Bungie geholt haben, es könnte in 4 Jahren gegenteilig aussehen, dass du Microsoft hast, die diese ganzen Spiele mit ihren jetzt Studios, die ihnen gehören, exklusiv für die Xbox Series und den PC rausbringen und du dann Sony hast, die plötzlich die Multiplattform-Könige sind und dass du dann auf der Xbox die Sony-Spiele spielst, ja. Keine Ahnung, kann sein, also, vielleicht auch nicht.
Das finde ich aber wirklich spannend, weil ja auch sowas wie Call of Duty, da gab es ja jetzt erst die Aussagen von Phil Spencer und Jim Ryan, wo Phil Spencer gesagt hat, ja, für
spaßig.
Noch für ein paar Jahre gibt es hier Call of Duty dann auch auf der PlayStation und Jim Ryan kommt raus und sagt, ja, das ist aber inadäquat.
Inadäquat ist das Wort, das Jim Ryan sagt.
Ja, ja, ja. Es beschreibt auch Jim Ryans Performance, finde ich ganz gut.
Also das sind 2 Milliardäre, die sich so öffentlich. Der eine versucht so, ey, ich bin Good Guy, was geht, Leute? Und der andere so, nein, ich mag dich nicht. Ich mag das
sehr lustig. Aber da finde ich total interessant, wie es dann in ein paar Jahren aussieht, gerade weil Microsoft einfach mit diesem extremen Kapital sich diesen Vorteil erzwungen hat.
Absolut.
Und das wird auf jeden Fall einen Einfluss haben.
Genau. Wir gucken mal kurz auf den Ist-Zustand. Das geht bei der Xbox sehr, sehr schnell. Ich habe hier eine Liste von tomsguide.com. Ist eine ziemlich coole Website, vor allen Dingen auch auf Hardware viel fokussiert. Kann ich eigentlich empfehlen. Die haben hier eine Liste gemacht und sie haben auch, sie meinen auch, Exklusivtitel ist was anderes dieser Tage, als es früher war. Und sie haben hier so eine Definition dabei geschrieben, die ich einfach mal kurz vorlese. Hier steht, PS5 Exclusive ist defined, also sie sagen davor und danach, das ist unsere Definition, die ist nicht perfekt, aber ist das Beste, was wir machen konnten. PS5 Exclusive is defined as any new game, not a remaster, from a major publisher that has come out since the PS5 launch, which is not available on Xbox and has a PS5 optimized version. Das sind die Sachen für sie. Und bei der Xbox ist es im Grunde, glaube ich, einfach das Gleiche. Ist von Major Public, genau, ist im Grunde genau das Gleiche, nur halt umgekehrt.
Also das heißt jetzt nicht, dass es das nur auf dieser einen Konsole gibt?
Nein.
Weil wenn wir PC mit dazu zählen.
Genau, weil dann gäbe es auf der Xbox gar keine.
Genau, weil auf der Xbox, also das haben ja Microsoft selber gesagt, es kommt alles für PC.
Also nach dieser Kategorisierung, also neue Spiele, nicht Remaster, die es nicht auf der PlayStation gibt, sondern nur auf der Xbox und die halt auch sowas nicht zeitexklusiv sind. Da haben wir auf der Xbox Forza Horizon 5, Halo Infinite, Microsoft Flight Simulator und das war's.
Ja.
Das dachte ich mir. Also, das sind wirklich drei Spiele. Das ist nichts. Das ist nach zwei Jahren wirklich gar nichts. Nee. Auf der PlayStation ist das deutlich mehr. Aber auch da gibt's halt diverse Klammern. Ne? Also auch bei der Xbox kannst du da direkt sagen, wie gesagt, die gibt's auch auf dem PC. Du kannst sie einfach auf dem PC spielen. Ja. In einigen dieser Fälle ist es so, dass du sie sogar einfach auf Mobile spielen kannst mit der Game Pass App, mit dem Streaming App. Bei der PlayStation ist es ein bisschen anders. Bei PlayStation haben wir Astro's Playroom, Deathloop, Demon's Souls, Destruction All-Stars, Final Fantasy VII Remake Integrate, Ghostwire Tokyo, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank, Returnal, Spider-Man Miles Morales und Sackboy. Ich würde aber bei beiden diesen Listen halt einwerfen wollen, dass es ja nicht nur die PCs gibt, sondern auch die Xbox One. Und diese Spiele gibt es ja auch auf der Xbox One bei der Xbox Series. Und auch bei der PlayStation ist es ein echter Ausnahmefall, dass es halt Next-Gen-exklusiv ist, wenn ich mir das hier mal angucke. Weil Astro's Playroom ist PS5-exklusiv und gibt es auch nur auf PlayStation 5. Deathloop gibt es auch auf dem PC. Demon's Souls gibt es nur auf PS5. Das heißt, ich will einfach mal kurz die PS5-exklusiven Titel, wenn man sich dafür eine Konsole kaufen will. Da haben wir Astro's Playroom, da haben wir Demon's Souls, da haben wir lustigerweise Destruction All-Stars. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt noch spielbar ist. Nee, das ist tatsächlich ein PS5-Exclusive. Okay. Habe ich auch nicht
im Kopf. Aber ich meine, noch kurz davor, Deathloop und Ghostwire Tokyo kommen ja noch auf die Xbox.
Genau, die sind zeitexklusiv. Ja, genau. Aber aktuell gibt es sie nur auf PC und auf PS5. Destruction All-Stars haben wir drei. Remake Integrate gibt es auf dem PC. Ghostwire Tokyo gibt es auf dem PC. Gran Turismo 7 gibt es auf PS4. Horizon Forbidden West gibt's auf PS4, Ratchet & Clank Rift Apart ist das vierte, das nur auf PS5 gibt. Returnal gibt's nur auf PS5, wobei die PC-Version da sehr wahrscheinlich nur kurz bevorsteht. Da gibt's sehr viele Hinweise, aber das zählen wir jetzt erstmal mit. Spider-Man Miles Morales gibt's auf PS4, Sackboy gibt's auf PS4. Das heißt, auch da haben wir fünf Titel, die ich jetzt aufgezählt habe, die tatsächlich PlayStation 5 exklusiv sind, wozu du diese Plattform brauchst. Und auch das ist nach zwei Jahren nicht sehr
und
viel.
Und jetzt, war das neue Last of Us dabei?
Last of Us 6. Ja. Last of Us war noch nicht dabei, weil diese Liste noch ein paar, zwei, drei Monate alt ist. Also diese Liste ist von Juli, glaube ich. Das heißt, von Juni. Sollte dazwischen jetzt nur ein, zwei rausgekommen sein, sind ja auch nicht drin. Das ist es im Grunde. Und ich finde, das ist tatsächlich ein großer, großer Unterschied. Weil du hast A, den PC. Der PC war zu Xbox 360 und PS3-Zeiten nicht existent für viele diese Spiele, für die AAA-Industrie, die sich auf Konsolen fokussiert. Da gab es, wenn man ganz glücklich war, drei Jahre später einen PC-Port. Aber in der Regel wurde der einfach ignoriert. Und auch bei PS4 und Xbox One war das erst eine Entwicklung, die passiert ist. Und es war überhaupt nicht alltäglich, dass es zum Launch einfach immer der Fall ist. Das heißt, das ist eine ganz große Änderung. Aber auch, dass halt Third Party so viel weniger konsolenexklusive Spiele rausbringt. Das war ja auch viel normaler, dass Third-Party-Plattformen nur für die Xbox One oder 360 oder nur für die PlayStation 4 oder PlayStation 3 was rausbringen. Und auch hier ist es mittlerweile so, du hast fast immer den PC mit dabei. Oder halt, du hast eine Last-Gen-Variante aktuell noch dabei. Und das führt dazu, dass halt Exklusivtitel bei der Kaufentscheidung, wenn man über diesen Ist-Zustand redet, relativ irrelevant sind.
Ja, ja, das ist wirklich so. Also wenn man sich überlegt, okay, ich kaufe mir jetzt eine PS5, hast du trotzdem mehr Argumente? Und ich finde auch schon relevant mehr Argumente, weil wenn ich mir bei der Xbox das angucke mit Forza und Flight Simulator und Halo Infinite, also ne, Forza und also das sind gute Spiele, so, aber so ein richtiger Hammer-Konsolengrund ist da jetzt irgendwie nicht dabei. Zumindest für mich persönlich nicht. Und bei der PlayStation 5 hat mich ja von Anfang an das Demon's Souls Remake zum Beispiel total interessiert. Mhm. Wo man natürlich auch dazu sagen muss, es ist halt nur ein Remake.
Ja.
Aber Ratchet & Clank fand ich halt auch cool. Bei Last of Us denke ich jetzt auch wieder, es ist halt ein Remake, woran ich persönlich einfach nicht interessiert bin, das ich nicht brauche. Deswegen ist das für mich dann wieder relativ irrelevant. Und dann gucke ich halt auf die Sachen, die noch kommen. Und da gibt es dann Sachen, die mir sehr gefallen. Da können wir vielleicht gleich noch zu kommen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es noch nicht so viel ist. Und es ist immer noch eine relative Parallele mit dem, wie es bei der PS4 und Xbox One war. Weil 2014, das Jahr unmittelbar nach dem Launch von Xbox One und PS4, ist ja bei uns auch so ein bisschen bekannt als, ja, ja, okay, ist jetzt nicht das krasseste Jahr. Das, ja, ja, Dragon Age Inquisition Game of the Year Jahr.
Ja.
Das sagt, finde ich, auch schon
das viel aus. Das Shadow of Mordor Game of the Year Jahr auch.
Ja, genau. und 2015, da gab es dann Witcher 3, da gab es Bloodborne, da gab es diverse Dinge, die richtig, richtig cool waren. Und genau, wo es dann losging. Und erst danach, in den folgenden Jahren, kamen dann auch die großen Exklusivtitel noch so mit raus. Also Uncharted 4 und sowas sollte erst alles noch kommen. Und ich glaube, so sieht es jetzt halt auch aus. Ne? Nächstes Jahr wäre diese Diskussion hier, am Ende des Jahres zumindest, vielleicht auch schon wieder eine andere.
Ja.
Zumal ja auch noch was bei PlayStation, was Großes dazukommt mit PlayStation VR 2, worauf wir uns ja auch noch freuen.
Ja.
Das ist ja auch noch ein großer, ja, Teil, wo große exklusive Sachen dazukommen werden, wo eine Hardware dran gekoppelt ist. Wo ich sehr gespannt bin auf preisliche Sachen, aber
ich wollte gerade sagen, aktuell wegen den 50 Euro, die es drauf zusätzlich gab bei der Hauptkonsole, habe ich auch böse Befürchtungen über den Preis.
Dass man das einfach nochmal bezahlt oder was wird das dann? Also?
Ja, wie viel? Ja, noch 500 Euro kostet. Ja, als wenn, also, boah, also, so weit vielleicht bin ich noch gar nicht gegangen in meinen Gedanken, aber wer weiß, wie krass das wird. In Zeiten, wo sowieso alles teurer wird, also wo so, gerade würde es sowieso schon schwieriger sein, die 500 Euro zu bezahlen für eine PlayStation 5, als es vor einem Jahr oder zwei oder drei Jahren war, für viele Leute da draußen, inklusive uns. Wenn man bedenkt, und dann, dass es dann noch teurer wird, dass halt die Kosten sofort an die Kunden abgegeben werden und das nicht von den Multimilliardenunternehmen geschluckt wird, die viel Geld mit seiner PlayStation-Sparte konkret macht. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Geschichte, über die man eigens podcasten könnte. Aber wir sind schon eine Weile, deswegen würde ich jetzt, wenn du das extra vorbereitet hast, gucken, dass wir vielleicht noch mal dann zu dem Ausblick kommen. Weil wir gehen jetzt schon demnächst anderthalb Stunden und dann können wir danach langsam zum Ende kommen.
Genau, also das ist ja auch relevant, finde ich, noch zu schauen, was liegt in der Zukunft. Im Fall von der PlayStation sind das so Spiele wie das zweite Spider-Man, Wolverine, Final Fantasy 16, das ja konsolenexklusiv sein soll, und auch das Sequel zu Final Fantasy 7. Rebirth ist ja auch konsolenexklusiv bei der PlayStation, kommt dann natürlich auch für PC. Ich denke auch mal, bei der PlayStation ist es inzwischen so, dass man von einer PC-Version auch bei First-Party-Titeln ausgehen kann, nur halt mit einer Verzögerung von
Ich würde sagen, noch nicht ausgehen kann. Dafür gibt es mir zu viele, sowas wie Ratchet & Clank oder Last of Us. Ja, Last of Us kommt ja auch für den PC. Genau. Aber nur sowas wie Ratchet & Clank, was dann noch nicht kommt. Aber man aber hat
Spider-Man einen großen kam Schritt jetzt, gemacht. Also Insomniac ist da jetzt auch mit.
Genau.
Deswegen, genau. Ich glaube, wenn man geduldig ist, kommt man mit dem PC ganz gut klar. Forspoken ist auch PlayStation-exklusiv. Und God of War Ragnarok natürlich, das noch in diesem Jahr tatsächlich kommt. Und auch das Einzige ist, was noch in diesem Jahr, glaube ich, kommt als großes Spiel.
Mhm. Klingt richtig. Ich habe es nicht groß im Kopf.
Bei der Xbox sind so Sachen wie Redfall und Starfield und State of Decay 3, The Outer Worlds 2, Forza Motorsport natürlich, diese Neuauflage, Fable, das neue, Hellblade 2, Everwild, was auch immer das wird, ist noch lange hin,
ja.
Avowed und Pentiment, die Obsidian-Sachen generell, Outer Worlds 2 ist ja auch Obsidian.
Und das muss man sagen, Pentiment ist auch dieses Jahr, ist jetzt aber auch kein großer AAA-Release. Pentiment ist
auch noch dieses Jahr, right?
Genau.
Aber die anderen Sachen noch nicht?
Die anderen Titel sind weit raus. Deswegen wollte ich Pentiment gesondert erwähnen, dass das halt jetzt, ich glaube, im Oktober also bereits kommt.
Redfall und Starfield sind nächstes Jahr.
Mhm.
Forza Motorsport ist, glaube ich, auch nächstes Jahr.
Mhm.
Und der Rest ist, glaube ich, Fragezeichen. Aber ja, also das sind, ich finde, da sind bei beiden Plattformen richtig coole Spiele dabei, auf die ich mich freue und für die ich finde, es sich hoffentlich dann lohnen wird, diese Konsole zu haben. Aber vollkommen unabhängig davon, ne, also das sind jetzt halt die Exklusivtitel, über die wir speziell reden, vollkommen unabhängig davon habe ich jetzt beide Konsolen schon so viel bespielt, dass sich das für mich gelohnt hat.
Ja,
also ich hatte jetzt bei keiner der Konsolen das Gefühl, wenn das jetzt so ein klassischer, dass das so ein klassischer Fehlkauf war oder sowas.
Ich hatte, also ich habe bei beiden Konsolen, bin ich halt, ich bin enttäuscht über die Exklusivtitel, die es gibt, weil sie mich in vielermaßen enttäuscht haben. Bei Xbox hast du halt einfach nur Halo Infinite, was halt eine Riesenenttäuschung für mich war, während Forza Horizon 5 natürlich und super funktioniert hat. Und schafft
es irgendwie weiterhin auch eine Enttäuschung zu sein. Ich habe diesen Beitrag von dir im Podcast, fand ich nochmal sehr schön, das so aufgeschlüsselt zu hören. Falls ihr das nicht getan habt, könnt ihr das mal nachholen im letzten regulären Podcast, weil du ja nochmal wirklich durchgegangen bist. Hier ist die Timeline von diesen Halo Infinite-Ankündigungen. Weil, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, der Splitscreen, der wurde gestrichen.
Verrückt.
Ja, das ist wirklich absurd.
Aber was weswegen ich da enttäuscht bin, ist halt genau, weil dieses Spiel hat mich enttäuscht. Forza Horizon 5 war dann wiederum sehr cool. Aber bei der PlayStation hat mich halt Ratchet & Clank enttäuscht. Einfach weil es war überhaupt gar nicht schlecht zu keinem Zeitpunkt, aber ich fand, das war total so, okay, das ist ein weiteres Ratchet & Clank, das mich aber gar nicht.
Ratchet & Clank,
genau, das mich gar nicht packen konnte, weil Gran Turismo 7 für mich halt cool war, aber neben der allem, was neben der Strecke passiert, war halt irgendwie total deflating und die ganze Progression, die irgendwie doof war, das fand ich enttäuschend. Ghostwire Tokyo war leider super enttäuschend im Vergleich zu dem, was es hätte sein können, auch wenn ich damit Spaß hatte. Demon's Souls hat mich aus irgendeinem Grund nicht packen können, das, was ich bis heute nicht ganz erklären kann, aber habe ich nie viel gespielt. Und Deathloop hat mich auch super enttäuscht. Und da hatte ich viel weniger Spaß mit, als ich gedacht hätte, über die ersten Stunden hinaus.
Und Horizon?
Und Horizon, das spiel ich gerade wieder, aber es war auch eine Enttäuschung.
Du spielst es wieder.
Okay. Ja, das war auch eine Enttäuschung. Und ich musste mich jetzt sehr dazu zwingen, da dem nochmal die Chance zu geben und habe da jetzt auch ein bisschen reingefunden. Aber es macht diverse Sachen halt schlechter als der erste Teil, womit ich nie gerechnet hätte. Und deswegen sind diese Exklusivtitel für mich in den ersten zwei Jahren bei beiden Plattformen, obwohl es bei beiden Plattformen dann auch die Highlights gab, die gut funktioniert haben, Returnal war es dann zum Beispiel auf der PlayStation, was bei mir so gut funktioniert hat, war ein Exklusivtitel insgesamt dann echt eine Enttäuschung für mich. Und das, was oft so am wenigsten funktioniert hat, wo ich dann doch meistens lieber zu den Multiplattform-Titeln gegangen sind, die dann wahrscheinlich eher eine PS4 und Xbox One-Spiele waren.
Also Astro's Playroom müssen wir noch erwähnen, super, ist hervorragend. Großartig. Also das ist wirklich Pack-In-Spiel, sowieso ganz großer Fan von. Ja. Ich hoffe, das bleibt so bei der nächsten Konsole, wenn sie dann 2030 erscheint. aber Ratchet & Clank und Demon's Souls haben ja bei mir total funktioniert. Returnal dann wiederum nicht ganz so sehr. Fand ich aber okay. Und bei der Xbox, ja, ne, ich habe halt Forza Horizon 5 habe ich gern gespielt. Flight Simulator hatte ich halt auf dem PC schon die Erfahrung davor. Mhm. Deswegen war das jetzt auf der Xbox nicht noch mal so ein ganz großes Ding.
Erschien jetzt nicht für Series X und PC gleichzeitig?
Nee, ja? Das kam ja erst später auf der Xbox. Das hat ja eine Weile gedauert. Das kam zuerst auf dem PC.
Ja, stimmt.
Und Halo Infinite ist halt wirklich schade.
Ein Bummer.
Wirklich.
Ein richtiger Bummer. Okay.
Ja, und das ist dann so ein bisschen dieses Ding, dass da die Spiele neben den First-Party-Sachen viel mehr diese Konsolen für mich hochgehoben haben und mir Freude daran bereitet haben. Sei es, dass ich beim Game Pass durch die Spiele scrolle oder dann halt auch bei der PlayStation. Was ich tatsächlich ganz gerne mache bei der PlayStation, ist einfach nur durch den Store scrollen. Der ist zwar immer noch nicht richtig gut sortiert, aber er ist zumindest besser sortiert inzwischen.
Das stimmt. Also im Vergleich zu den PlayStation-Stores vorher war das genau, nie gut.
Aber das Menü-Feeling von der PlayStation 5 finde ich tatsächlich ganz nice. Also es fällt mir schwer, so die Haptik und die Art und Weise, wie ein Menüpunkt zum nächsten übergeht, ist alles sehr smooth.
Es ist, genau, mir ist das nicht getrennt genug. Ich mag das auf der Xbox tatsächlich deutlich lieber. Auf der PlayStation, du gehst nicht auf den Store, sondern du klickst nicht auf den Store, sondern du gehst im Menü dahin und dann bist du quasi schon drin.
Ja, das mag ich auch.
Und das ist halt voll smooth und ich dachte mir so,
Huch, wie habe ich denn hier plötzlich 10 Euro ausgegeben?
Tom, ignoriere das. das mag ich auf der Xbox. Auf der Xbox interagiere ich da ein bisschen lieber mit dem Shop tatsächlich.
Verstehe ich aber
auch. Man muss auch sagen, bei den Exklusivlisten, die hatten ja dabei geschrieben, dass es nur so um Major Publisher für die ging. Das heißt, sehr, sehr viele kleinere Spiele, sowas wie The Pathless, kam da jetzt auch nicht vor.
Nee, Sable war ja auch Xbox-exklusiv zum Beispiel.
Richtig, aber mir fällt auch gerade ein, die Spiele sind auch mittlerweile nicht mehr exklusiv. Pathless gibt es mittlerweile für Xbox, Sable gibt es mittlerweile, glaube ich, auch für PlayStation. Warte mal.
Nicht. Kann sein.
Das gucke ich kurz nach.
Schau mal kurz nach. Genau, das wäre relevant, weil laut Robin solltet ihr Sable spielen, egal auf welcher Plattform.
Sable
Wobei es ja, glaube ich, auf der Xbox Performance-Probleme hatte.
Mehr
ich weiß als aber nicht, wie es da momentan mit aussieht. Mhm. Das kann man auch nochmal sagen, während du gerade nachguckst. Nee,
gibt's tatsächlich, das Sable gibt es tatsächlich nicht auf der PlayStation, aber es gibt Pathless auf der Xbox.
Oder The Gunk war, glaube ich, auch erstmal Xbox-exklusiv. Gunk, ja. Die Xbox Series S hatten wir jetzt nur beiläufig erwähnt. Muss man nochmal dazu sagen, fühlte sich bisher, finde ich, wirklich an wie ein stiefmütterlich behandeltes Geschwisterkind, weil du immer merkst, dass die Performance, also das Ding, dass irgendwie die Auflösung niedriger ist oder sowas, das ist ja klar, das ist ja eine schwächere Konsole. Ja. Aber die Performance ist oft gar nicht da, wo sie sein soll. Also wo du so denkst, okay, das fühlt sich dann noch mal mehr an wie eine Last-Gen-Konsole als wie eine Current-Gen-Konsole. Mhm. Und das war, glaube ich, nicht das Ziel. Und sie haben ja jetzt auch neue Revisionen davon, wo mehr Speicher drin ist.
Ist das so?
Ja, ja,
das
ist ganz, ganz weird.
Also ja, ich finde das auch krass. Also wir haben jetzt auch gerade wieder Steel Rising, spielen wir heute hier im Livestream, nur um diesen Aufnahme zu daten. spielen wir Steel Rising im Livestream und da habe ich auch schon auf der Series S angeworfen. Das ist halt crazy, wie anders das aussieht. Dass du da auf der Xbox, dass ich da denke so, wow, diese Umgebungen sehen ja wirklich richtig crazy, viel besser aus, als ich erwartet hatte für dieses Spiel. Dann würde ich auf der Series S denken so, ah, what happened?
Ja, es ist halt, es ist eine deutlich schwächere Konsole, aber also.
Ich meine, man muss auch sagen, sie kostet absurd wenig Geld mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ich überlege mittlerweile, ob es vielleicht cooler wäre. Also, das wäre nicht cooler. Aber es würde aus dieser Perspektive Sinn geben, wenn es noch eine dritte Version gäbe, die vielleicht einfach 400 Euro kosten würde. Weil bei der Series S ist es ja, die kostet ja gerade auf der auf Amazon, ich glaube, 270 Euro.
Also UVP ist 300, oder? Normalerweise kostet die doch 300 und die große 500.
Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, die Series S ist UVP 270 mittlerweile. Man kriegt sie aber auf jeden Fall neu überall für 270. Okay, okay. Also wenn es nicht UVP ist, dann ist es irgendwie einfach ein angenommenes UVP von den Verkäufern. Listenpreis schon immer noch 300 zu sein, ja. Aber es kostet halt 270 Euro bei Amazon für die Series S mit Controller.
Also fast die Hälfte von der großen.
Fast die Hälfte von den großen und mehr als die Hälfte von den PlayStation 5 mittlerweile, weil die ja mittlerweile mehr kostet. Das heißt, du hast hier so eine günstige Konsole, dass das, glaube ich, immer noch angemessen ist. Es ist nicht ganz die Versprechung, die am Anfang gemacht, also es ist gar nicht die Versprechung, die am Anfang gemacht wurde, dass man quasi einfach eine Xbox One, Xbox Series X für niedrigere Auflösung hat. Das ist es nicht. Das sieht deutlich schlechter aus und man hat deutliche Einbußen,
und das ist
mit
halt
denen
so
man
doof
leben muss. Aber sie, ich glaube, sagen die Einbußungen entsprechen dem Preis.
Ja, ja, das mag sein, aber das ist halt nicht so ganz das, was du glaubst, was du bekommst.
Ja.
Das, weil ich hätte gar kein Problem damit, wenn ich die anschmeiße, flüssige 60 FPS oder halt flüssige 30 FPS und dann sieht das Spiel trotzdem noch so aus, wie es halt aussehen soll, nur auf einer niedrigeren Auflösung.
So ist es
und
bei Steel
von
Rising
mir aus 1080p.
Ja.
1080p hätte ich gar kein Problem mit bei so einer günstigen Konsole. Aber so ist es ja oft nicht. Oft denkst du ja sogar noch so, sieht eher aus wie ein, wie halt ein PC-Spiel auf niedrigen Einstellungen. Ich wollte übrigens gerade noch mal sagen, bevor die Korrektur kommt, wir haben gerade gesagt, 270 ist fast die Hälfte, aber es ist mehr als die Hälfte von dem vollständigen Preis der Xbox Series X und es ist fast die Hälfte von dem neuen Preis der PlayStation 5.
270 Euro sind
500 kostet doch die Xbox Series X komplett.
Genau.
Ja.
Ach so, mehr und weniger. Ja, okay. Ja,
das war einfach nur
gerade
umgedreht.
In meinem Kopf hat mehr und weniger gerade was anderes geheißen, weil ich quasi geguckt habe, ob es ein besserer oder Ja, du hast recht.
Nur bevor da die Kommentare kommen, wollte ich das jetzt lieber hier noch.
Du hast absolut recht. Ich finde, da noch gibt es eine aktuelle lustige Anekdote zu. Cyberpunk 2077 hat einen hat ja gerade ein großes Update bekommen. Unter anderem hat es dabei einen neuen 60 FPS Modus für die Series S bekommen, konkret. Die hat einen eigenen Modus, da läuft es in 900p.
Okay.
Und das ist schon sehr wenig, 900p.
Ja, aber trotzdem finde ich gut, dass das gibt.
So, gut,
dass ich die Wahl
absolut
bekomme, zu sagen, okay.
Weil das gibt es bei den meisten Spielen.
Kommt dann halt drauf an, wie es aussieht.
Ja, genau. Und das ist halt gerade, ne, Steel Rising hat zum Beispiel auch einen 60-FPS-Modus auf der Series S, weil das ist ja immer das Bittere, wenn die Framerate da wirklich dann chuckt. Und das ist dann nicht der Fall scheinbar bei dem Kurzen, was ich gespielt habe. Aber es sieht halt nicht besonders gut aus. Aber ja, wie gesagt, also ich finde so als, gerade wenn man irgendwie eine PS5 schon hat und dann vielleicht nicht einfach die Kohle hat, nochmal 500 Euro für etwas auszugeben. Oder wenn man einfach nur eine Zweitkonsole haben will, weil man irgendwie in einem anderen Zimmer fest irgendwie ein Gerät haben will. Und halt
auch keinen großen 4K-Bildschirm.
Genau. Oder wenn man tatsächlich was hat, wenn man ab und zu mal durch die Gegend reist, irgendwo länger ist. Da, man kann diese Series S mitnehmen.
Ja, sure.
Die wiegt nichts.
Ich glaube, ich hätte mich trotzdem geärgert.
Wenn ich persönlich
in der Situation wäre, meine einzige Konsole gewesen,
dann hätte ich mich auch geärgert. Wenn ich jetzt wüsste, was es ist, dann finde ich, ist es immer noch ein super guter Deal. Aber ja.
Naja, du bekommst ja immer noch also eine Game Pass. Ich glaube, in dem Bundle ist halt ein bisschen Game Pass mit drin, dass du einen Monat, glaube ich, kriegst du irgendwie nicht, immer dazu. Und das ist halt schon krass. Du hast ja das gleiche Spieleangebot. Und gerade bei den Indie-Spielen ist die Performance dann auch wieder egal.
Ja.
Weil die dann nicht diesen großen Anspruch haben.
Ich glaube, was gerade halt noch die Sache ist, ist, dass es halt wie kaum diese Series X und S exklusiven Spiele gibt. Das heißt, diese Versprechung, hier ist die Konsole, die Next-Gen-exklusiven Spiele spielen kann, ohne 5 Euro zahlen muss, die gilt gerade einfach nicht. Das heißt, falls du dann sogar eine Xbox One X besessen hast, dann ist der Sprung zur Series S nicht sehr bemerkenswert.
Da ist ja dann auch noch die Frage, weil ja dann die nächsten Exklusivspiele darauf auch noch laufen müssen, wie sehr beeinflusst das die Entwicklung davon?
Das wird spannend zu sehen. Also wenn wir dann 2030 hier sitzen, in den letzten Jahren dieser, also wer weiß, ob da noch die Videospielindustrie existiert oder Unterhaltung generell oder ob wir alle auf bei 45 Grad bei Lego und Greife gekocht werden. Und wir dann haben wir, glaube ich, eine sehr andere Meinung. Also ich glaube, dann sind wir sehr da, wo ich mittlerweile da bin, bei der Switch, dass ich halt denke, please kill it. Zieh es hinter einen Schuppen und erschieß es mit einer Schrotflinte und gib mir den Nachfolger.
Ja, das Krasse ist halt, die Switch ist ja eigentlich jetzt nicht mega alt. 5 Jahre.
Nee, aber sie ist halt mega alt, wenn du bedenkst, was drinsteckt.
Naja, und weil sie halt diese Konsolen, diesen Wechsel jetzt mitgemacht hat quasi, also parallel sind alle an ihr noch mal mehr vorbeigezogen, als sie sowieso schon an ihr vorbei waren, technisch gesehen.
Sie ist halt technisch so sehr eine Wii U. Und eine Wii U war schon nicht so auf dem aktuellen Stand, als sie rauskam. Ja. Das heißt, wir haben halt mehrere Schritte von, oh nein. Oh, das ist ja antik. Moderne Engines wissen gar nicht mehr, wie sie mit 4 GB RAM, also auch wenn es ein 2D-Pixel-Art-Game ist, diese Engines sind nicht für 4 GB RAM gebaut. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, die Series S bereithält in 4-5 Jahren für diese ganzen Spiele.
Wenn die Series S jetzt wirklich eine mobile Plattform wäre?
Ja, so einen ausklappbaren Bildschirm dran packen.
Die und Xbox Series M ist das nächste, was kommt. Eine mobile First-Party-Xbox.
Dann können sie auch wie bei dem damals bei dem HD-DVD-Laufwerk, sie können so einfach so einen Bildschirm verkaufen, den du dann dran stecken kannst.
Und dann, an diese Konsole.
An die Konsole, genau.
Ja, das wäre sehr und dann lustig. Hast du, weil das ist ja auch nur ein Klotz. Ja. Aber ich fände es wirklich lustig, wenn Xbox ein dediziertes Mobile-Gerät hätte
Hier
und PlayStation nicht mehr, weil dann jeder mal neben Nintendo es versucht hat.
Ja.
Mit Mobile-Geräten, Handheld-Geräten.
Ich glaube, durch ihr Game Pass-Cloud-Ding sind sie quasi schon da für sich selbst. Also sie natürlich selbst sehen das ja so.
Effektiv kannst du das schon.
Aber die Zeit, die Zeit der Handhelds ist dann vorbei, wenn Nintendo sagt, wir machen jetzt kein Handheld mehr, weil das ist, glaube ich, die einzige Firma, die dann auch irgendwie
ob dann eine Lücke entsteht, die von anderen wieder gefüllt werden könnte. Maybe. Weil ich glaube, der Markt ist ja offensichtlich noch da. Die Switch ist ja absurd gut in der Art und Weise, wie sie sich verkauft.
Ja.
Ich glaube, sie wird auch viel mobil gespielt.
Ja, hauptsächlich.
Ja. 1000%. Hauptsächlich weiß ich nicht, aber
Da gibt's.
Also in Japan wahrscheinlich noch mal mehr.
Also auch an den Verkaufszahlen der Lite ausgehend, das ist auf jeden Fall eine Mobile-Konsole.
Kann sein.
Nun ja, das soll es gewesen sein für Hooked on Topic Nummer 134. Ein erstes Fazit zur Xbox Series und der PlayStation 5. Was ist denn jetzt unser Fazit? Kaufen oder nicht kaufen?
Wie gesagt, ich
Konsolenfans spielen Probe.
Bin zufrieden mit beiden Konsolen. Ich würde die beide weiterempfehlen. Ich würde es absolut von persönlichen Spielegeschmack abhängig machen. Also Exklusivtitel sind für mich immer noch etwas, das für mich ganz persönlich relevant ist. Und wenn ich mich jetzt, das wäre die interessante Frage, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eine von beiden, welche würde ich nehmen?
Darauf wollte ich
noch. Und da ist dann sehr abhängig, ich habe einen spielefähigen PC, also würde ich die PlayStation nehmen. Mhm.
Ja, ich glaube, wenn ich, also ich weiß ich auch, ich wurde schon gefragt, ich habe bisher immer die Xbox empfohlen wegen Game Pass. Einfach nur wegen Game Pass. Ja. Halt, dass du Leuten sagen kannst, kauf dir die Konsole und hol dir Game Pass für 12 Monate und dann musst du dir keine Spiele mehr kaufen. Dann hast du, also gerade wenn du halt jemand bist, der vielleicht nicht alle Xbox-Konsolen vorher hatte, oder wenn du jemand bist, der nicht wie wir alle Spiele spielt, dann hast du einfach dieses Game Pass-Angebot und wirst davon komplett erschlagen und kannst da wirklich.
Wobei, für diese Art Zielgruppe erfüllt, glaube ich, PlayStation Extra einen sehr ähnlichen
Zweck. Das ist ein guter Punkt.
Weil da sind so viele Spiele drin und auch so viele Hochkaräter drin, dass das genau das Gleiche, glaube ich, wäre.
Sehr guter Punkt, ja. Das gab es noch nicht, als ich diese Empfehlung ausgesprochen habe. Aber mittlerweile stimmt das. Und dann hast du halt, okay, sind sie an aktuellen Spielen interessiert? Dann ist es wieder Game Pass, weil du halt die Day One, die Releases hast. Wenn nicht, dann ist wahrscheinlich wieder PlayStation das Interessantere. Das ist ein sehr, sehr guter Einwurf. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für Hooked on Topic 134. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben euch alle sehr lieb. Schön, dass wir uns nochmal gesehen haben, lieber Tom.
Ja.
Du entlässt mich dann jetzt demnächst direkt in den Urlaub.
Ich entlasse dich? Ach so.
In den Urlaub.
Ja, genau, das mache ich. Und,
ich will die Abfindung, entlasse mich.
Werde das hoffentlich dann gut hier alleine schaukeln. Und mir hat das jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Perspektive dann vielleicht in 1-2 Jahren aussieht. Wenn wir dann PlayStation VR haben, wenn wir dann die richtig großen Exklusivtitel haben. Weil ich glaube, da kann schon noch mal einiges passieren.
Ich glaube, ich bin noch interessanter wirklich, wie es in 6-7 aussieht.
Ja, da absolut.
Bin ich.
Am Ende der Konsolengeneration.
Genau. Ja. Weil das war ja bei der Xbox und PS4 war es so, okay, der Unterschied, das ist quasi immer gleich geblieben. Die Xbox One hat aufgeholt dann zum Ende hin, aber im Kern blieb dieser Unterschied, der am Anfang angekündigt wurde, bis zum Ende bestehen. Und ich frage mich sehr, ob wir hier noch grundsätzliche Shifts haben, weil ich glaube ja, mit den ganzen Sachen, die jetzt passiert sind, mit den Unternehmen, die gekauft wurden, wie den von dir erwähnten Plattformen wie PlayStation VR, die da noch kommen, wird das, glaube ich, sehr anders aussehen in 6-7 Jahren. Und da bin ich gespannt drauf.
Elden Ring 3 ist mir zu viel Nostalgie-Grab für Elden Ring 1. Da ist zu wenig Neues drin.
Ich habe gegen 105 Erdtrees desecrated, wie heißen die, Erdtrees gekämpft und möchte sterben. Alle anderen erkennen das jetzt auch.
Brauche ich nicht. Und das Remake vom Last of Us Remake fand ich auch nicht so gut.
Mein Liebling ist Elden Ring 2, weil das so langsam ist und ich liebe Adaptability und ich habe keinen Geschmack.
Das wäre so lustig, wenn Adaptability plötzlich
als Die lassen den Dark Souls 2 Co-Director von Elden Ring alleine Elden Ring 2 entwickeln und der ist so, fuck yeah. Adaptability. So, das soll's gewesen sein. Auf Wiedersehen.
Tschüss.